Bonan, was ist los? Ich komm mit den Bros. XX, 5 Liter Bags weg, Prost. Baby, let's go. Lass mal die Filme. Nimm meinen Zug von der Blueberry Münze.
Heute eine besonders emotionale Folge. Ich weiß nicht, ob es emotional wird. Ich habe einfach aufgeschrieben, emotional.
Ja.
Heute ist Schema hier zu Gast.
Für mich ist es emotional. Wir kennen uns ja schon länger.
Ja, wir kennen uns schon sehr, sehr lange. Die Kenner und Kennerinnen werden dich schon erkannt haben an deiner Stimme und an einem deiner Hitsongs, Nargila. Warum ich mir gedacht habe, dass es vielleicht emotional wird, ist, weil du jemand bist, den ich in meiner Musikzeit als A&R beim Major Label noch unter Vertrag genommen habe.
Yes, sir.
Und das ist, finde ich, mega spannend, was alles danach passiert ist. Ich freue mich mega, dass du da bist. Hi, Schema.
Ich mich auch. Ich freue mich sehr, Bro. Oder hey Mohit, nicht Bro in diesem Fall.
Du kannst mich nennen, wie du willst. Es nennen mich auch immer alle noch Mo aus dieser Musik.
Also doch, okay.
Und auch wegen Motalks. Also viele Leute, mit denen ich noch nie was zu tun hatte, wenn ich irgendwas wegen Motalks mit denen zu tun habe, dann so, hallo Mo, einfach automatisch.
Nee, cool.
Obwohl ich mich eigentlich gar nicht mehr so als Mo bezeichne. Aber ja, stimmt, wir haben uns damals kennengelernt, das war die Zeit in der Musikbranche, da habe ich mich Mo genannt. Du warst für mich immer Schema, du hast dich gerade vorgestellt als Stefan, auch dem Kollegen, und dem man dachte, ah ja, stimmt, eigentlich heißt der ja Stefan.
Aber ich sehe für mich normalerweise immer, weil, keine Ahnung, es ist persönlicher.
Bevor wir aber über die Musikkarriere beim Major-Label oder halt nicht Karriere, was auch immer, wie du es einsortieren würdest, dann sprechen, fangen wir eigentlich ganz am Anfang an.
Yes.
Weil das habe ich dich nicht einmal damals gefragt, seit wann du eigentlich Musik machst.
Ich mache Musik, seitdem ich 15 bin eigentlich. Also ich habe mit Musik immer irgendwie so Berührungspunkte gehabt. So, weil mein großer Bruder hat damals auch Musik gemacht mit seinem besten Freund. Und wir haben mit 16 gestartet, ich war damals 10, und sie haben aber englischsprachige Musik gemacht und haben dann so teilweise mit so Singstar-Mikrofonen haben sie Sachen aufgenommen, also wirklich low, low quality, aber der Vibe, das Ganze war einfach voll da und ich wollte einfach voll eigentlich mitmachen und habe damals aber nicht Deutschrap oder so, weil die haben im englischsprachigen Rap und R&B und so gemacht und ich wollte halt eigentlich da reinsteppen. Aber da habe ich schon selber gemerkt, okay, meine Singstimme oder so, dass ich jetzt hier der nächste, weiß nicht, Justin Bieber oder sonstiges werde, war jetzt nicht ganz da. Und dann,
aber hast du englischsprachige Aufnahmen? Gibt es die von dir? Findet man die?
Jein, also ja, es war damals, sogar hätte ich mit 10 Jahren beim Track dabei sein können von meinem Bro, aber vom Release haben sie es noch rausgecuttet, weil wenn du 15, 16 bist, ist nicht so cool, mit deinem 10-jährigen kleinen Bruder irgendwie was zu veröffentlichen, aber hey, fair enough, ich hätte es auch nicht veröffentlicht, jetzt verstehe ich den Film, aber...
Kein böses Blut.
Nein, gar nicht, aber es war schon sehr cool, weil die haben dann auch irgendwie upgegradet auf sein USB-Mikrofon und das ist aber auch nicht so cool, weil alles, was du aufnimmst, musst du danach später verschieben, weil die Latenz ja da ist und es war irgendwie cool trotzdem, weil einfach ganz andere Zeit.
Also aber da hast du schon gesungen?
Ja, gesungen, ich habe immer gesungen. Gesungen habe ich immer und so und gerappt und so, aber...
Weil du sagst eben 15 und ich denke mir prinzipiell gerade, also ich bin ja der Überzeugung, dass du eine wahnsinnig starke Stimme hast. Ich habe gerade vorher gemerkt, dass du selber nicht so überzeugt bist wie ich. Zumindest jetzt in der Vorbereitung. Aber ich finde es ja richtig geil. Das musst du ja als Teenager schon gecheckt haben, oder? Das müssen ja vielleicht, keine Ahnung, deine Eltern gecheckt haben. Ich weiß nicht, unsere Eltern sind ja noch ein bisschen eine Hakler-Generation. Die hatten oft noch keine Zeit, um Kreativität zu entdecken bei den Kindern. Ne?
Voll.
Aber prinzipiell wäre das ja schon auf... Also bei mir ist früh aufgefallen, dass ich nicht singen kann zum Beispiel.
Okay. Meine Eltern haben es eigentlich auch oft eigentlich nicht so mich so gut gefunden. Mein Bruder haben sie besser gefunden.
Mhm.
Und ich habe immer gern gesungen. Ich hatte immer so, ich sage, ich habe eine Stimme schon gemocht, aber ich habe irgendwie trotzdem, ich war immer sehr realistisch und, wie soll ich sagen, sehr kritisch bei mir. Und habe ich gemerkt, okay, es klingt ja nicht so krass. Es klingt vielleicht okay, aber ich habe einfach was anderes als sehr gut empfunden. Und dann kam irgendwann Autotune.
Ist dein Bruder, weil du ihn jetzt ein paar Mal erwähnt hast, ist er dran geblieben? Macht er noch Musik?
Nein, gar nicht. Er hat das nur so als Spaß gemacht. Die haben das auch selber gefilmt und geeditet und mit Leuten gemacht. Das war irgendwie so ein kurzer Film, den sie gefahren haben, weil mein Bruder hat viele auch so kleine Sketches und Videosachen gemacht, so auch so kleine Filme und wollte immer Regisseur werden. Und ich glaube, das ist tief in ihm verankert. Und dann hat er irgendwie auch die Musik gefunden und dann hat er auch das gemacht. Er hat immer alles versucht.
Mhm.
Und das hat mich einfach sehr geprägt, dass ich sozusagen durch ihn gesehen habe, ich kann machen eigentlich, was ich Bock habe. Wenn ich die Leute animieren kann, wenn die Energie passt, let's go.
Und dann ist er aber quasi den geraden Weg gegangen.
Voll, er ist dann einfach voll. Weg. Er ist dann nach der Schule oder so, er ist viel, auch bei der Matura, einfach viel gelernt, viel dann auch studiert und es war einfach viel zu tun.
Ja.
Dann haben auch meine Eltern so ein Haus, also nicht so ein, sondern ein Haus gebaut. Es war einfach viel, viel zu tun. Da war wenig einfach Zeit für Kreativität und bei mich hat es aber dann gepackt, eben so mit 15, weil ich, keine Ahnung, ich habe einfach irgendwie Rap nie gemocht, Deutschrap halt nie wirklich gemocht und dann kam einfach auf einmal der Sprung, dass ich doch Bock hatte.
Ich habe in den letzten Wochen ein paar MusikerInnen bei mir gehabt, ne?
Ja.
Leute, und die waren auch oft in Castingshows. Jetzt gerade war der ESC, wenn diese Folge rauskommt, ist der ESC schon vorbei.
Mhm.
Hast du eigentlich bei solchen Sachen schon mitgemacht auch? Hast du dir irgendwann gedacht, ich gehe jetzt auch bei Helden von Morgen oder BSDS und sing denen was vor?
Lustig, dass du fragst. Weil ich habe tatsächlich einmal bei der großen Chance, also
hast
die große Chance einmal mitgemacht.
Ich hab mir wirklich bei der Vorbereitung gedacht, es gibt wirklich vieles, was ich von dir nicht weiß.
Ja.
Aber ich denke mir, wenn du seitdem du 15 bist Musik machst, dann wirst du ja mal daran gedacht haben, in so eine Show zu gehen.
Ja, aber ich bin halt mit meinem ersten selbstgeschriebenen Song, der Beat war von YouTube, deswegen nicht komponiert, aber und habe das denen vorgespielt. Und es gibt immer so Vorrunden,
also
wie wahrscheinlich bei allen Shows. Und da haben sie mich halt nicht genommen und ich war zwar kurz enttäuscht, aber war mir auch eigentlich egal. Ich habe mir gedacht, ach, brauche ich eh nicht, weil ich war immer so im Zwiespalt. Ich wollte nie der sein, der in einer Castingshow dabei war. Es war irgendwie nie so mein Ziel. Ich wollte mich selbst irgendwie etablieren und nicht so, ah, das ist der von dem, ah, das ist der von des, des, ah, das ist, das wollte ich irgendwie nie. Und ich habe es versucht. War eine Lehre. Ich habe mir dann immer gedacht, cool, du hattest die Eier da hinzugehen und nicht geschafft, wurscht, weiter geht's. So, weil bei uns war immer, wenn du was nicht schaffst, nächsten Tag stehst du neu auf, neuer Tag, neues Glück.
Ja.
Da gibt's keinen irgendwie Aufgeben oder so. Aber ich weiß, dass da auch da ein paar Leute, die damals Musik gemacht haben, das versucht haben und dann haben sie quasi aufgehört. Also viele gehen nach so einem Fall irgendwie oder wenn irgendwas mal nicht so läuft, lassen es oft sein, das ist nicht so meins. So.
Ja, ich glaube auch, das habe ich mit Kerem in der Folge vor ein paar Wochen besprochen. Viele glauben, und wir werden über Major-Musiklabel auch sprechen, viele glauben halt, es gibt den einfachen, schnellen Weg.
Ja.
Und ich glaube, dass das halt fast nie der Fall ist. Also ich glaube, es gibt ein paar vielleicht, wo wirklich die, keine Ahnung, Justin Bieber, weiß ich nicht, das ist jetzt mehr deine Generation, ich bin schon ein bisschen älter.
Der hat ja auch gehasselt als Kind mit diesen Videos.
Aber der hat schon auf einmal den Durchbruch gehabt, ohne jetzt, dass
er hatte sich schneller voll, aber er hat auch diese Parts, Monate wahrscheinlich gehabt, wo er das versucht hat, der hat es halt schneller geschafft. Und ich glaube, wenige schaffen es, aber auch wenn, habe ich auch gemerkt, das zu handeln, wenn du es dann noch schaffst aus dem Nichts, das ist halt extrem schwer für die Psyche. Also ich würde mich jetzt, wenn ich es schaffen würde, weiß ich, mit 18 oder 19 so schnell, ich glaube, ich hätte das nicht so gebockt. Also
wie jetzt halt.
Na, gar nicht.
Glaube ich auch. Mental. Ich glaube auch, dass das, und du siehst, man kennt ja ganz viele Leute, die dann als Teenager erfolgreich sind und dann halt voll abstürzen. Gerade im Rap-Bereich hast du halt viele
das
Leute,
mir nicht
die dann
gut
abstürzen.
Getan, 100% nicht.
Und dann, du weißt doch, mit was für Leuten man da zu tun haben könnte, je nachdem, was für Rap man macht. Und das ist, da glaube ich, bist du jetzt sicher reifer, um das zu handeln. Ist sicher schwieriger. Aber prinzipiell, glaube ich, trennt sich so ein bisschen die Spreu vom Weizen.
Ja, fix.
In so einer Zeit, und das hätte ich vielleicht auch in meiner Zeit als A&R besser noch berücksichtigen sollen, wer hat wirklich das Zeug, lange dran zu bleiben, dafür zu kämpfen und wer möchte eigentlich nur ein schneller Erfolg sein und sonst hat man eh keinen Bock drauf und will die Jahre nicht reinstecken. Gerade Leute, glaube ich, die dann zu Castingshows gehen, wenn die danach sagen so, ja nein, dann ist es vielleicht auch nicht dein Ding. Ich meine, das meine ich auch gar nicht böse. Es ist,
ja, voll. Es ist halt
dann
so.
Hast du vielleicht was anderes, was dich interessiert. Ist vielleicht ein anderer Job, ein anderes
so
Ding.
So ist es.
Oder, weil das musst du auch reinhackeln.
Voll.
Ich habe ja auch immer im Studium reinkackelt und was auch immer. Das musst du machen. Aber das ist das eine Ding. Das andere ist aber trotzdem bei dir, mit Nargila kam der erste Hype. Zumindest hätte ich so wahrgenommen.
Ja,
oder?
So ein kleiner, lokaler Hype, würde ich sagen. Also schon so ein bisschen, aber es war halt nicht so extrem. Also ich habe mir noch nie was eingebildet auf so irgendeinen Hype.
Wann war das zur Welt? Warst du, als du den Song Nagel
rausgekommen? Ich 19, war ich 19, genau. Und da ist es eben ein bisschen besser gegangen. Da war auch irgendwie Spotify gerade so am Kommen.
Mhm.
Da habe ich auch gemerkt, Spotify hat so die jungen Künstler vom Algorithmus ja urgepusht.
Mhm.
Zumindest kam es mir so vor. Leuten wurde es empfohlen und ich habe auch gemerkt, auf den Straßen werde ich teilweise erkannt und wollen ein paar Fotos machen oder so. Es war extrem cool, aber ich habe mir nie was drauf eingebildet. Ich habe immer gedacht, cooler erste Step, um weiterzugehen, so, um weiterzukommen.
Aber das macht schon was, oder? Wenn du 19 bist.
Es ist cool.
Und dann so diese kleine Bestätigung von draußen bekommst, auch wenn es lokal ist, aber mit 19 ist deine Welt ja auch noch klein. So ist
voll.
Es ist immer noch mehr als für jeden anderen 19-Jährigen. Ich kann mir schon vorstellen, dass so ein bisschen das Ego pusht auch ein bisschen, oder?
Also, 100%. Aber ich habe eher gemerkt, also einerseits für mich war es wirklich, das ist, was ich mir bis heute auch gedacht habe und damals, für mich war es nur der Beweis, hey, schau, Leute hören tatsächlich meine Musik. Schau, Mama, Papa, Leute hören es. Das war für mich so, hey, du wirst gehört. Aber ich habe jetzt nicht gedacht, oh mein Gott, ich bin wer, ich bin was. Ich habe es nur mal teilweise meinem Umfeld gemerkt, weil es gab ja viele auch Local Artists und so. Da habe ich schon ein bisschen so, was ich jetzt so im Nachhinein noch mehr gesehen habe oder reflektiert habe, so ein bisschen Neid verspürt oder manchmal hier höre ich, ah, schau, der ist, bin ich nicht besser als Schema, wie findest du das? Oder so irgendwelche Sachen von anderen dann gehört, wo Leute geredet haben. Da habe ich dann gemerkt, okay, vielleicht sehen die das anders, aber ich habe das nie krass gesehen. Für mich war nur, hey, ich habe jetzt den Stempel, hey, schau, meine Musik kann gehört werden und jetzt gehe ich weiter.
Also es war für dich ein bisschen nur so eine Bestätigung, okay, ich bin am richtigen Weg und wenn ich die Karriere... Aber ich denke mal, da warst du ja auch, es gab diverse YouTube-Formate mit so Battle-Formate, wo du auch teilgenommen hast. Ich habe dich ein bisschen als Battle-Rapper eigentlich kennengelernt und dann erst gemerkt, ah, du kannst auch singen und bin bei deinen Gesangssachen ja eher zum Fan geworden von dir.
Ja, voll.
Das war so also mein voll Weg eigentlich. Ja. Aber dann durch deine Battle-Raps habe ich dich kennengelernt, auch mit MCL die gemeinsame Zeit. Bei MCL war ich ja so ein Battle-Rap-Fan oder bin ich eigentlich immer noch, auch wenn ich keine Musik mehr mache. Und bei dir halt deine Gesangssachen habe ich mehr gefeiert.
Schöne Grüße an MCL.
Schöne Grüße an MCL. Ich hoffe, dir geht's gut, mein Lieber. Ich denke mir, in meinem Kopf ist es so, auch als das war circa die Zeit, als wir uns da kennengelernt haben. Ich habe noch YouTube-Formate gemacht, bevor ich dann zu Sony, zu einem Major-Label gegangen bin. Mittlerweile kann man ihn auch schon nennen, das macht ja nichts. Aber beim Major-Label halt tätig war und wir dann auch da hingehend miteinander zu tun hatten. Aber da stand ja die Welt, also es war eine andere Welt, als sie heute ist, oder? Es sind viele, viele Jahre da schon her.
Also ich finde schon, ja.
Wie war deine Welt damals für dich?
Wie meinst du jetzt auf den... Also wie die Welt einfach damals, bevor wir zum Major, bevor wir das gemacht haben mit dem Ganzen.
Also ich hatte das Gefühl, dass bei dir war eigentlich relativ klar, okay, hey, Musikszene geht in die Höhe. Deine ersten Erfolge, kleinen Erfolge sind da, aber das ist ja eine Bestätigung. Man hatte in Wien generell das Gefühl, wir werden jetzt bald alle was reißen, oder? Es war ein bisschen mehr Connection.
Ich hatte wirklich das Gefühhl.
Ich hatte das Gefühl, es war so eine Peak-Zeit, auch weil Deutschrap gerade generell aufgeblüht ist, dann halt viele Artists da waren. Es wurden auch, man muss sagen, es war auch eine Zeit, wo Mikrofone wurden leistbarer, auch wenn sie immer noch teuer sind.
Voll. Die Qualität war einfach besser.
Die Qualität war einfach da, man konnte diese Qualität, auch wenn sie teuer war, man konnte sie irgendwie bezahlen und man konnte sie irgendwie hinbekommen. Ne?
So ist es.
Das war so ein bisschen so die Zeit. Und dann musst du ja Träume und Ziele gehabt haben. Gleichzeitig bist du aber relativ jung und musst entscheiden, studiere ich jetzt was oder mache ich eine Lehre oder gehe ich arbeiten? So,
safe.
Welche Entscheidungen fällt man da?
Also es war eigentlich damals schwer, weil ich musste studieren irgendwie. Also musste ich. Wurde mit Argumenten dazu überzeugt, dass ich studieren soll, weil ich einfach einen Plan B haben sollte.
Von den Eltern.
Also von den Eltern, genau.
Ist ja auch ein Privileg, dass du studieren kannst.
Überhaupt. Voll. Es hat eh gepasst und ich bin auch jetzt glücklich, weil jetzt sehe ich auch sehe ich einfach, was ich arbeiten kann und dass es auch mir auch besser geht. Aber zum damaligen Zeitpunkt habe ich mich gefreut, okay, ich mache Schule, ich mache Zivildienst, weil zu Zivildienstzeiten ist Nadelgiller rausgekommen und jetzt haue ich raus. Und da habe ich immer wieder, je nachdem, immer wenn ein Song rauskommt, ist der besser ging, ich habe immer nie nachgeliefert. Und ich war auch damals...
Du hast nie nachgeliefert?
Nicht so viele Songs nachgeliefert, genau. Also ich war immer so, okay, jetzt ist der Song, aber irgendwie, ich weiß nicht, ob es skate-technisch auch teilweise vielleicht ein bisschen schwerer war, auch mit der Zeit, weil ich hatte ja Studium, ich habe auch gearbeitet nebenbei, einfach um mir was zu verdienen. Ich habe damals an meinen Eltern eben das Haus begonnen zu bauen. Das war auch viel Zeit investiert.
Du warst die ganze Zeit auf der Baustelle.
Das war urviel, genau.
Du warst so, ja, Mohit, ich muss gerade Fliesen legen oder irgendwie Fliesen schleppen von A nach B.
Das war urviel zu tun und dann dadurch, weißt du, bist du dann am Abend kaputt und dann bin ich noch so um, weiß nicht, 8 oder 9 zu meinem Produzenten P, also PMC, schöne Grüße an
Liebe
P.
Liebe Grüße an P.
Immer gegangen, wir waren teilweise bis 3, 4 Uhr dann dort und dann war ich immer fertig, dann Uni nächsten Tag, Uni kurz geschwänzt wahrscheinlich. und ich habe es dann irgendwie zwar hinbekommen, aber ich war auch damals nie, ich wusste nicht, in welche Richtung ich gehe musikalisch. Ich habe durchgesagt, dieses Battle-Rap-Ding, weil ich war ja auch damals bei Dreistil, ich war bei Rapper Mittwoch, ich war bei, keine Ahnung, aber...
Findet man alles auf YouTube auf jeden Fall auch noch.
Ja. Und Rapper Mittwoch gibt es vielleicht nicht, das war ja ein spontanes Ding.
Ich habe es mir gestern reingezogen. Auf jeden Fall cute. Also du warst dieser cute junge Ding.
Ja, ich wollte gar nicht hingehen eigentlich. Also ich wollte hingehen, um zu schauen. Und dann war so, meine Freunde waren da und sagen, hey, komm, geh auf die Bühne. Und dann war diese Freestyle-Cypher. Und dann, ja, okay, dann schreien alle meine Jungs, geh hin. Und dann bin ich halt raufgegangen und auf einmal bin ich im Finale. Und dann a cappella, nichts vorbereitet. Meine Güte. Also es war für mich auch vor 200 Leuten das erste Mal krass. Mhm. Aber ich misse daran nichts, weil was ich daran geliebt habe, ist diese Battle-Culture einfach so. Weißt du, auch wenn ich jetzt auf der Bühne vernichtet werde, was auch immer, habe ich es gefeiert, weil einfach nicht sie feiern, dass ich jetzt so gemeiert werde oder, keine Ahnung, gebattelt, sondern dass halt die Lines so krass sind und diese Euphorie, ich weiß nicht, das war einfach diese Battle-Culture, die ich extrem gefeiert habe, die es eh noch gibt und es gibt auch viele Formate, die das jetzt noch wieder bringen.
Gehst du nochmal hin?
Na, also derweil habe ich es nicht vor. Ich würde gerne hingehen, um zuzuhören, zuzuschauen, weil ich sehe es immer wieder, aber ich weiß nicht, ich habe Battle Rap einfach gemacht, weil ich dachte, okay, ich mache Hip-Hop und ich will es versuchen. Ich will, ich wollte das nutzen, um meine Nervosität vom Publikum auch einmal wegzuhaben. Einfach nicht wegzuhaben, aber einfach öfter vom Publikum zu sein, öfter auch vor Situationen, die unangenehm sind. Das war einfach alles, um mich selber zu testen aus der
Komfortzone. Gerade wenn du so sprechen kannst über die Erfahrung, wo du da auch verlierst, weil dein Gegner war halt auch relativ gut und du sagst selber die ganze Zeit in diesem Finale auch, mir fällt jetzt nichts ein und ich habe nichts vorbereitet, aber du ziehst es trotzdem durch.
Sicher,
du
hörst muss man.
Du machst durch. Kann ich mir schon vorstellen, dass das halt extrem charakterbildend ist für deinen Artist halt.
Voll, voll. Also ich misse es gar nicht. Es war wirklich cool und ob verloren oder gewonnen, ich denke, es war so eine coole Erfahrung. Und irgendwann habe ich mir schon gedacht, wäre cool, wenn sie nochmal kommen, dann gehe ich nochmal hin und dann kommt das Rematch, aber vorbereitet, aber es ist nie passiert und ich hatte aber immer den Fokus voll auf die Musik.
Ja.
So. Und ja, und dadurch, dass ich eben nicht wusste, Battle Rap hier, Sing, Sang da, weiß nicht, Afro-Trap-Lied mit Nargila, dann kommt Nur wegen dir. Also es waren so viele verschiedene Facetten und ich wusste nie, wo ich hin nicht will. Wir haben auch damals, als wir geredet haben, falls du dich erinnerst, die ersten Treffen im Café und so, ich habe mich voll gefreut. Ich war so auch natürlich nervös, naiv. Und wir haben dann damals geredet, der nette Junge von nebenan war, so das Character-Ding, Charakteristik. Aber ich wusste nie...
Das war meine Vision.
Voll.
Also meine Vision für dich war, dass wir... dich schon ein bisschen versuchen, im Straßenrap oder in diesen Hip-Hop-Teil anzusiedeln, aber nicht, dass du jetzt einen auf Gangster machst, weil das brauchen wir nicht erfinden oder so tun, sondern dass du halt der Nachbarsjunge bist, der halt auch in dieser Gegend wohnt oder auch mit diesen Jungs aufwächst, mit diesen Jungs ist, aber halt nicht der Gangster ist, sondern der halt gerne auch singen kann, Musik machen will.
Voll, facettenreiche quasi. So voll. Ja, voll, es war eigentlich eine coole Idee und alles, aber ich hatte einfach lange nicht gewusst, wohin ich will und ich glaube, das hätte mir wahrscheinlich auch während der Zeit bei Major, hätte mir das geholfen, einfach vielleicht nicht gleich Songs zu releasen, sondern einfach vielleicht ein Jahr oder ein oder zwei Jahre sogar nur Skizzen sammeln, nur sich zeigen, nur machen und dann halt wirklich die besten Sachen nehmen und das dann vielleicht veröffentlichen. Das hat mir sehr geholfen.
Also das interessiert mich jetzt. Wie war das aus deiner Sicht? Ich bin einfach sehr marketingtechnisch und sehr produktmanagementtechnisch immer an die Sache rangegangen. Natürlich ist es eine Herzensangelegenheit, mit wem man zusammenarbeitet. Wir haben uns öfter getroffen, wie du schon gesagt hast, waren wir immer im Café. Und haben über Musik gequatscht, haben uns Demos angehört, haben uns überlegt, in welche Richtung es gehen könnte. Aber dann ab dem Zeitpunkt, wo ich dann meinte, okay, ich find's cool, ich möchte gerne zusammenarbeiten und ab dem Zeitpunkt, wo ich auch bei mir im Major-Label mir mehr oder weniger die Freigabe schon geholt habe, dass ich mit diesem Künstler oder dieser Künstlerin zusammenarbeiten kann, bin ich sehr wirtschaftlich rangegangen. Also ich habe mir überlegt, was ist das Image? Was wollen wir inhaltlich repräsentieren? Wie können wir das am besten vermarkten?
Ja.
Wie hat sich das für dich angefühlt, dass ich so zu dir gekommen bin und gesagt habe, hey, ich sehe dich so, ich sehe dich in dieser Schublade, ich will, dass du diese Art von Musik machst und diese Inhalte, hast du Bock darauf?
Ja, am Anfang voll unangenehm, weil du bist so in deinem, ich mache alles, ich kann alles machen und dann will ich jemanden da reinzwängen und da habe ich mich so, weißt du, als wird jemand sagen wollen, ein bisschen, hey, du musst das und das machen. Jetzt gesehen denke ich mir, top, so muss es ja auch sein, weil ich verstehe jetzt irgendwie den Unterschied zwischen, okay, ich mache Musik, ich kann das und ich verstehe und mache halt gerne Musik und habe Spaß und ich will mit Musik Geld verdienen. Das sind einfach, finde ich, einfach zwei verschiedene Aspekte so und wenn du mit Musik Geld verdienen willst, musst du einfach nicht mal eine gewisse Schiene fahren, aber du musst einfach eine gewisse Schiene repräsentieren. Es muss irgendwie einen Wiedererkennungswert haben und irgendeine Marke darstellen. Und das habe ich früher nicht gecheckt, aber ich habe mir dann gedacht, okay, wurscht, ich vertraue Moet, wir machen das schon, wir finden so einen Mittelpunkt. Und
aber hast du dir auch mal gedacht, okay, ich sage dem jetzt einfach nur ja, damit er mir den Major-Deal gibt?
Nein, gar nicht.
Sag ihm halt nicht, dass er nervt?
Nein, gar nicht. Ich dachte mir eben, ich muss wachsen. Also ich habe immer gewusst, ich wollte ja eigentlich durch diese Major-Erfahrung voll lernen. Ich war einfach so, ich bin ja immer der Meinung, wenn du aus der Komfortzone kommst, hat es mehr Positives als Negatives, auch wenn es oft unangenehm ist. Aber wie oft ist es, wenn du irgendwas Unangenehmes machst, ich weiß es nicht, ich mache jetzt ein banales Beispiel, du hast gar keinen Bock ins Fitnesscenter zu gehen und gehst dahin und fühlst dich danach jedes Mal geil oder gut oder zumindest besser. So. Und ich denke, einfach aus der Komfortzone kommen ist immer etwas Gutes. Natürlich, jeder hat seine Grenze, aber man sollte halt versuchen, aus der Komfortzone zu kommen und ich fand das eigentlich damals gut, nur wie gesagt neu. Es war einfach alles neu. Ich war jung, ich war extrem naiv und ich habe es gefeiert. Aber ja, dann ist es ja dann nicht mehr dazu gekommen, dass wir diese Charakteristik dann aufgebaut haben.
Ja.
Wenn hast du mich ja verlassen.
Ich schwöre dir, es hat sich für mich so angefühlt auch. Für mich war, ich werde diesen Tag nicht vergessen, als ich schon beschlossen hatte, dass ich den Job, also dass ich kündige. Zuerst natürlich musste ich es meinem Chef sagen, so liebe Grüße an Nuri, habe mit ihm gesprochen. Also eigentlich hat es so angefangen, ich weiß nicht, ob du die Geschichte kennst. Ich habe das ja gemacht, so circa, ich war beim Major Label, habe ich schon 2,5 Jahre gearbeitet und als A&R 1,5 Jahre zu dem Zeitpunkt, als ich gekündigt habe.
Mhm.
Und da, ich war einfach am Machen. Ich habe angefangen, ich habe unter Vertrag genommen, ich habe lange mit dir drüber gequatscht. Bei dir ging es ja auch, war auch ein Zeitfenster, du wolltest dein Studium fertig machen.
Voll.
Ich war aber mit dir eben schon lange in Kontakt, weil ich habe an dich geglaubt oder ich glaube immer noch an dich und ich wollte mit dir arbeiten und so mit anderen Leuten auch. Ich hatte mehrere Künstler, Künstlerinnen. Und das war alles neu, auch für mich. Ich musste das ja aufbauen. Es gab noch kein Blueprint, wie die Arbeit laufen wird, die wir machen. Es war für mich neu, was für Budgets haben wir, dann zu erkennen, ach, diese Budgets sind nicht so viel. Ah, beim Major gibt es die und die Grenze. Ah, das und das alles funktioniert nicht. Gleichzeitig hatte ich aber sehr viele krasse Talente am Start, die auch mit mir arbeiten wollten. Während ich auch sehr, sehr vielen Talenten sagen musste, ich kann mit ihnen nicht arbeiten.
Voll.
Weil ich bin immer noch, noch ein Mensch. Und irgendwann hat das aber funktioniert. Irgendwann ist es alles gelaufen. Wir haben es geschafft, regelmäßig zu releasen. Ich wusste, wer mit wem arbeitet, wem ich wo in Songcamps stecken kann, mit wem ich wie ich das mache. Es hat alles funktioniert. Und das war so circa der Zeitraum, wo ich nicht mehr jeden Tag 15 Stunden gearbeitet habe. Also davor die ganze Zeit. Ich war machen. Und ab dem Zeitraum, wo ich ein bisschen Zeit zum Atmen noch hatte, ist irgendwann Nuri zu mir gekommen und hat gesagt, also mein Chef damals, so, ich glaube, der Wortlaut war so, du schaust gefickt aus.
Wirklich?
Geht's dir gut? Und ich habe ihn dann einfach nur angeschaut und gesagt, ich bin gefickt.
Ja.
Und da habe ich gecheckt, ich muss aufhören. Ich kann nicht mehr. Und er war dann so ein bisschen überrascht. Ne? Also er war wirklich für mich schon ein bisschen ein Mentor oder großer Bruder-Typ ein bisschen in dem Sinne. Also ich habe ihn so wahrgenommen. Ich möchte ihm das jetzt nicht so einfach in die Schuhe schieben, aber ich habe ihn so wahrgenommen für mich. Und er war dann so, okay, was ist los? Und ich habe ihm dann halt gesagt, so, ich glaube, ich kann nicht mehr. Und dann hat er gemeint, hey, nimm dir eine Woche Zeit und wir reden nochmal. Mhm. Mach jetzt keine Kurzschlussentscheidung. Und für mich war es so, ab dem Zeitpunkt, wo alles funktioniert hat und die Dinge gelaufen sind, habe ich erst durchatmen können und gecheckt, wie viel ich gearbeitet habe die ganze Zeit und habe gemerkt, mir geht's nicht gut. So, das passt für mich gerade nicht mehr.
Ich erinnere mich, du warst auch am Wochenende für alle immer erreichbar und
Montag bis Sonntag.
Probleme mit, wenn ein Release war um 0 und 0 und dann das und das. Ich erinnere mich, da war eine Urfühl und da war ich ja nicht mal richtig dabei.
Voll.
Ich erinnere, es war
wirklich. Und egal, wie viel Leidenschaft ich hatte, ich habe gemerkt, scheiße, mir geht's nicht gut. Und meine Eltern haben mir am Wochenende mal gesagt, so hey, ich hatte zwei Handys, ein privates Handy, ein berufliches Handy. Und sie waren so, auf die Art haben sie mir zu verstehen gegeben, wenn du kommst zu uns und eh nur an deinem zweiten Handy pickst, es ist ein bisschen so, als wärst du gar nicht da. Also brauchst nicht kommen so.
Voll.
Weißt du? Und so war ich immer Montag bis Sonntag am Machen. Und dann habe ich mit Nuri gesprochen. Und jetzt, worauf ich eigentlich hinaus wollte, sorry, dass ich jetzt so ausgeholt habe.
Alles easy.
Dann der Tag, wo ich all den Artists, die ich unter Vertrag genommen habe oder die kurz vor Unterschreiben waren, allen gesagt habe, nacheinander, ich kündige.
Ja.
Das war für mich, du musst dir vorstellen, du hast mit deiner Ex Schluss gemacht. Dieses Szenario an einem Tag mal 7.
Ja, das ist
jetzt
hart.
Ich kann mich an jeden Einzelnen erinnern, an jede Einzelne. Wir hatten ja eine Künstlerin auch dabei, liebe Grüße an Elle an der Stelle.
Schöne Grüße.
Und ich kann mich erinnern, wie ich mit dir gesprochen habe, wie ich mit Dio gesprochen habe. Mit jedem Einzelnen, jeder Einzelne kann ich mich erinnern. Und das war einfach, crazy. Ich bin da gesessen, habe mit allen Schluss machen müssen.
Ja.
Ich war dann eh noch ein paar Monate da, bis mein Nachfolger da war. Aber das war schon für mich, es war nicht so wie alle anderen Firmen, wo ich gekündigt habe bis jetzt. Ich habe leider öfter gekündigt. Aber das war schon
das ist doch so eine Beziehung zu jedem irgendwie.
Voll. Also, deswegen konntest du mich ja auch um 23 Uhr anrufen, wenn irgendwas ist.
Voll.
Oder am Sonntag, weil wir in einer Relationship waren. Das war schon voll. Für mich hart.
Ja,
aber
so.
Was ich natürlich nicht am Schirm habe, wie das für dich ist, weil du hast mit mir quasi eine Strategie aufgebaut. Wir haben uns auf was geeinigt, wir glauben daran, wir wollen, dass du groß wirst. Und dann stehst du vor Vertragsunterzeichnung und ich glaube, ich habe dir davor aber noch gesagt, oder? Dass
ich glaube, es war noch davor.
Damit du Bescheid weißt, was waren dann deine Gedanken da?
Ja, am Anfang dachte ich mir, scheiße, natürlich, weil ich habe mich einfach so auch gefreut, weil du der A&R warst und ich wusste ja nicht, wie die anderen dann sind etc. Und haben natürlich, weißt du, das erste Gefühl ist schon ein bisschen enttäuscht und traurig, aber ich bin ja, also ich bin immer so ein Typ, ich habe erstmal ein impulsives Gefühl, also ich bin impulsiv und dann ich reflektiere das alles und denke kurz drüber nach und dann habe ich schon auch gecheckt und habe noch nie irgendwie böse darüber nachgedacht und dachte mir so, okay, vielleicht hat es sich einfach übernommen, es war viel, so viele Artists zu haben, so viel zu tun, für jeden auch irgendwie wie soll ich sagen, der Beziehungspartner zu sein oder die Ansprechperson, es ist halt nicht leicht. Und ich habe das voll verstanden, bevor man sich selbst kaputt macht, die Handbremse zu ziehen, dann braucht man auch ein gewisses Maß auch an, wie soll ich, Selbstreflexion, und zu sagen, okay, hey, ich stopp das jetzt, bevor du dich da kaputt machst.
Voll.
Und dann, und deswegen war es für mich dann voll okay. Nur am Anfang, weißt du, hast du diese kurze Emotion, die ich aber danach, war das okay für mich. Mhm. Nur, ich habe dann einfach gemerkt, weil bei mir halt waren dann viele Ehen da wechseln. Das war ja nicht nur du, yeah, sondern es waren dann 4, 5 Leute, die gewechselt haben, weil keiner irgendwie den Job richtig gut konnte. Nicht, sag ich mal, standgehalten hat, weil es einfach viel zu tun war, glaube ich, und vielleicht auch nicht das, was sie sich da...
Ich glaube, es war auch schwierig, weil meine Nachfolger hatten dann die Artists, die unter anderem, genau, ich gesigned habe.
Ja.
Also ich würde vielleicht jemanden, der noch so gut ist oder die noch so gut ist, nicht verstehen, wenn es wer anderer gesagt, ja, hat. Ich habe mit dir, also ich wusste schon, dass du ein Talent hast, trotzdem monatelang mit dir gearbeitet, bevor wir das gesagt haben, wir arbeiten zusammen. Ja. Und das ist natürlich voll schwierig für einen Nachfolger. Und ich glaube, nach mir, habe ich noch mitbekommen, 2 Nachfolger von mir. Dann die Vision zu verstehen, die wir zwei uns ausgemacht haben.
Absolut, absolut. Manche waren eben, die tun halt alles, was ich brauche. Also das war ja auch okay. Manche waren halt eben, haben vielleicht den Film nicht verstanden und. Also es war halt, wie soll ich sagen, ich hatte, was mir gefehlt hat, eben war diese Person dann, die mit mir dann diesen Weg geht und diese Vision hat, sozusagen. Und das war dann nicht ganz da, weil auch, ich glaube, Nuri nie ganz gecheckt hat, ohne es böse klingen zu lassen, glaube ich, die Vision, wer Schema oder was Schema ist und wie man das macht. Ich glaube auch nie, dass das nie auf seine Richtung war irgendwie. Aber
Also liebe Grüße an Nuri an dieser Stelle. Ja, jetzt haben wir ein paar Mal erwähnt und ich habe was Emotionales erzählt. Aber es war halt auch so, soweit ich mich erinnern kann.
Aber es war nicht für mich so schlimm, es war eine Erfahrung.
Er hatte halt auch krass viele Artists. Das war auch nochmal schwierig. Ich gehe einfach und ja, wir hatten einen Nachfolger, aber die müssen sich auch erstmal anlernen, einarbeiten und den Job peilen.
Weißt du, wie das ist, wenn jemand mal neu kommt?
Er musste sehr viel übernehmen, das war schon auch noch...
Sicher, das habe ich eh voll verstanden. Also es war eh, was noch dazu kam, ist natürlich, als ich gesigned habe, war, weiß nicht, kurz daran nach oder ein paar Monate gleich, war Corona. Mhm. Also das hat alles halt erschwert, auch ob ich jetzt nach Berlin reise, irgendwelche Sessions mache, irgendjemand kommt, das hat alles, ist viel schwerer gemacht und dadurch... Sag ich mal, ist einfach ein bisschen an diesem kreativen Experience, die ich hätte haben können, ein bisschen flöten gegangen.
Mhm.
Und auch ein bisschen dieses Mentoring, was ich vielleicht ein bisschen gebraucht hätte mehr, das ist ein bisschen, hat nicht ganz funktioniert, aber es war eine gute Erfahrung und ich habe das Beste, glaube ich, so für mich damals, zur damaligen Zeit rausgeholt.
Ja.
So.
Wie war dann die Arbeit dann? Also ich war weg, du sagst, okay, A&A hätte dir gefehlt oder es wäre cool gewesen, wenn wir weiter zusammengearbeitet hätten. Das ist mal das eine.
Ja.
Aber ihr habt es ja dann schon trotzdem. Ne? Es kamen Musikvideos raus, ihr habt Produktionen gemacht. So, war es so, wie du dir das vorgestellt hast?
Jein. Also wir hatten ja 6 Songs und das mit den Videos und dem Budget und dem Ganzen. Und
ich bin schon da. Also ich bin, glaube ich, ich war sogar transparenter bei den Budgets in den Vorverhandlungen, bevor du unterschrieben hast, als ich durfte, oder? Soweit ich mich erinnern kann, bin ich die Budgets wirklich immer mit den Leuten noch durchgegangen.
Ich wusste eigentlich, was ich wo hatte. Ich wusste, genau, wie Videobudget, ich wusste ungefähr Marketing, ich wusste...
Ich durfte nicht alles erzählen, was ich erzählt habe sogar.
Und ich hatte,
ich glaube, es ist verjährt.
Ich glaube, ja, ich hatte, glaube ich, 80-90% vom Budget, wo es hinfließt, habe ich eh gewusst.
Mhm.
So, aber mir war es eh das Wichtigste, wie viel habe ich Musikbudget, wie viel habe ich für meine Produzenten und Mix, Mastering, Engineer und bla bla. Das war mir eh das Wichtigste. Und die Arbeit an sich, also was das anging und das Spotify hochladen, dass alles passt und also nach rechten Dingen läuft, das hat eh alles gepasst. Es war halt mehr dieses, sag ich mal, dieses ganze Social Media Game, habe ich das Gefühl gehabt, das haben sie nie richtig gecheckt. Dort saßen noch nicht jetzt, sag ich mal, so junge Leute, die irgendwie diese Welle mitbekommen haben, diese ganze Schnelllebigkeit, dieses Kreativsein. Ich habe immer zwar die Hashtags bekommen, die neuesten Hashtags von TikTok für die Woche, aber es bringt dir nichts, wenn du nicht jemanden hast, der mit sagt, hey, das war eine coole Idee, wir könnten das und das machen, oder, weil ich war ja auch gar nicht drin, ich bin ja kein Influencer, ich bin ja Artist und irgendwie habe ich das nie behirnt. So, ich habe das bis jetzt erst behirnt, wie man es ein bisschen gescheiter macht, wie das funktioniert. Aber davor, da hat mir einfach nie jemand geholfen. Ich habe gesehen, hauptsächlich war es so, dass sie, weiß nicht, irgendwas von großen Artists bekommen haben, irgendwelche Videos, weiß nicht, von einem Musikvideo, und das machen sie oder veröffentlichen sie quasi über Sony Music Austria und bewerben es. Aber viel jetzt, dass sie kreativen Input hatten, was mich angeht, wenig. Ich habe viel selber gemacht oder viele Ideen auch selber gemacht, auch bei den Musikvideos. Das war aber cool. Bei den Musikvideos etc. habe ich viel Freiraum. bei der Musikwahl musste man schon ein bisschen diskutieren und reden, aber ging auch irgendwie klar. Aber da wurde
eine Auswahl der Songs, die
genau,
du releasest.
Genau, der ja. Auswahl der Songs, die ich release, weil ich hatte ja 6 Songs und da war es auch nicht so leicht, weil ich wollte natürlich ein paar Leute mitziehen so, und habe so ein paar Features immer mitziehen wollen, dass die Leute halt auch was davon haben. So, hey Bro, komm, ich hab ein Videobudget, versuch mal, komm rauf auf den Song. Aber von dem her lief eigentlich alles eh okay, nur wie gesagt, dieses Kreative, dieses mich an den Markt bringen. Ich habe immer das Gefühl gehabt, okay, wir ziehen das jetzt durch, diese 6 Songs und dann arrivederci. Und ja. So war es dann am Ende des Tages. Und das weiß ich einfach, wenn du vielleicht weniger Artists hättest oder wenn es dir besser gegangen wäre und du das noch besser gehandelt hättest, ich glaube, wir hätten da viel mehr machen können.
Ja.
Und wir hätten da viel mehr reißen können, meiner Meinung nach. Ja. Aber das ist eben das, was mir gefehlt hat, so eine Bezugsperson, ein Mentor so quasi. Und aber
ich glaube halt, das war auch ein bisschen ein Learning für uns alle. Ich meine, man muss auch sagen, diese Sachen, die gibt es alle nicht seit Jahrzehnten. Diese Sachen sind alle mehr oder weniger neu. Und gerade damals, 2020 herum, 2021 oder 2019, so in dem, irgendwann da war es, ja, rund um Corona auch. Schau mal, TikTok war neu. Davor hieß es noch ja. Musical.ly. Instagram Reels war neu. Wie Algorithmen funktionieren, ändert sich jetzt jedes Jahr. Jetzt ist es wieder anders, wegen dem ganzen AI-Slop, wie Algorithmen funktionieren. Jetzt weißt du es, jetzt bist du gerade am Zahn der Zeit. Aber es sind die wenigsten. Also ich glaube, das war eine falsche Erwartungshaltung, die wir alle hatten.
Ja, sicher.
Weil schlussendlich, auch wenn ich mit Artists gearbeitet habe, habe ich probiert, mit Agenturen zu arbeiten. Habe versucht, mit Agenturen irgendwie Behind-the-Scenes-Material zu machen für Instagram, für YouTube und wie auch immer man das hinkriegt. Und das hat alles nicht funktioniert. Also selbst mit Agenturen, die ja eigentlich sich nur damit auseinandersetzen. Und ich glaube, das war ein bisschen ein Learning damals. Keiner wusste, wie es geht. Und auch heute, in Wahrheit, es gibt, glaube ich, keine Unternehmen, die wissen, wie es geht. In anderen Projekten jetzt versuche ich mit Agenturen zu arbeiten, wo selber krasse InfluencerInnen eigentlich die Gründerinnen sind.
Ja.
Und ich habe auch da das Gefühl, sie haben es halt geschafft, so wie weil sie dran geblieben sind, so wie du. Und dann, du hast ja jetzt auch ein paar kleine Breaks gehabt im Social Media Game. Ja. Ne? Du hast ein paar Sachen ganz gut hinbekommen. Voll. Aber das heißt nicht, dass du jetzt 1:1 5 anderen Leuten sagen könntest, wie sie es machen.
100%.
Das ist das. Ich meine, du hast mir einige Tipps gegeben. Und bei mir ist wieder ein Zeit-Issue, ich würde das gerne machen, weil ich finde es krass, was du mir alles, du hast wirklich viel Input gegeben, wie du das Social Media, und das war cool. Und ich merke dann jetzt bei anderen Musikern, ich habe manchmal das Gefühl, in Wien so, dass sie sich ein bisschen ein Beispiel genommen haben bei dir. Dass sie
was
jetzt
glaubst du?
Ja, ich kann das später erzählen, da habe ich ein paar Sachen gesehen und gedacht, das geht ein bisschen in die Richtung. Aber man muss ja nicht sein, weil du hast mir selber gesagt, du schaust sehr viel auf TikTok, was trendet und was funktioniert. Und dann machst du das auch, das ist ja normal.
So voll, sollen sich daran inspirieren, so geht das auch.
So, ich sage ja auch jedem, welche Podcast-Tools ich benutze, damit sie es machen. Finde ich ja cool.
Ist ja was Geiles.
Aber das, ich glaube, die Erwartungshaltung, dass eine Firma dich aufbauen kann, damals war sie schon falsch. Und ich dachte mir damals, es liegt daran, dass Social Media sowieso was Neues ist. Und wie du schon sagst, die Menschen, die da sitzen, sind vielleicht nicht aus der Generation. Da müsste man wahrscheinlich alle 17-Jährigen jetzt reinholen, die genau Content machen können.
Voll.
Erstens, diese 17-Jährigen könnten keinen 9-to-5-Bürojob handeln. Das heißt, im Endeffekt musst du diese Menschen um dich herum haben mit deinem Team, dass sie was machen. Also ich würde jetzt auch, wenn dann jemanden als Freelancer oder Freelancerin so ein paar Hunderter geben, dass sie für mich meinen Content macht, weil die das kann. Das ist das eine. Aber die kann kein Unternehmen aufbauen und andere aufbauen. Und zweitens, Major-Labels, glaube ich, haben nie Künstler aufgebaut. Das ist schon mal noch eine falsche Annahme. Vielleicht aus irgendwelchen Filmen aus den 90s, die wir kennen. Aber in Wahrheit, wenn ein Major-Label sich brüstet mit Elvis und Mariah Carey und was weiß ich, wenn du dir aber deren Biopics vielleicht ein bisschen natürlich anders als die Wahrheit jetzt ist, aber trotzdem, wenn du dir die Historie anschaust, die haben sich alle irgendwo aufgebaut und dann ist ein Major hingekommen.
Das stimmt.
Ein Major hat das nie gewusst, weil bei einem Major auch früher, war früher schon so, Rock'n'Roll hat niemand gecheckt. Rock'n'Roll war wie Deutschrap damals. Sie haben gesagt, wenn deine Kids Rock'n'Roll hören, dann werden sie verderben. Und die Leute in den Labels haben Rock'n'Roll auch nicht gepeilt, bis das dann durch die Decke gegangen ist. Und dann haben Major-Musik-Labels, Independent-Labels aufgekauft. Also was ein Major hat, ist Geld.
Das stimmt, so. 100%. Du musst nur denken, also bin ich voll bei dir, es soll auch gar nicht ein negatives klingen von mir, aber es war, weil du gefragt hast, wie es für mich damals war von der Zusammenarbeit, wenn du halt als junger Artist auf einmal redest von einem Plattenvertrag oder Künstler Exklusivvertrag oder was auch immer und dann bist du da auf einmal bei Sony Music Austria und du siehst diese ganzen Platten, du bist auf einmal, natürlich denkst du dir, okay, shit, jetzt geht's los. weil du halt dieses Gefühl hast, du checkst das ja erst später, wenn du dann das alles mal durchgespielt hast, okay, wie funktioniert es eigentlich, was ist eigentlich ein Major und eben einer, sag ich mal, mehr der Geld bringt oder dir die Ressourcen gibt und du musst eigentlich dann schauen, mehr, was du damit machst. Ich habe es aber nur damals halt gedacht, dass es mich jetzt gibt es diesen Sprung, weil die haben jetzt, wie auch damals, wie soll ich sagen, damals war auch, bevor ich gesigned habe, war ja, hattest du auch ein zwei Artists auch, oder drei Artists hattest du unter Vertrag, glaube ich.
Fünf
hattest du sogar. Und teilweise sind ja viele Songs oder ein paar schon der Songs sind ja bei Deutschrap neu und so gelistet worden. Und ich habe eigentlich gehofft, was mein Main Goal war, eigentlich immer gelistet zu werden auf diese Playlisten. So, lasst mich auf die Playlisten, lasst die Leute entscheiden, was geil ist und wenn es gut funktioniert.
Ja.
Dann habe ich sozusagen Zahlen, die ich vorlegen kann. Wenn die das nicht hören, dann weiß ich Bescheid, dann habe ich verkackt. Aber dadurch, dass ich dann nie die Möglichkeit hatte, weil bei mir gar kein Song richtig gelistet wurde oder nicht richtig, einfach nicht geschafft hat, gelistet zu werden, war ich dann schon enttäuscht, weil das war eigentlich das Main Goal. Mich hat nicht mal das Budget, glaube ich, gejuckt so sehr. Mich hat nicht mal Sony so
stimmt,
sehr...
Die war mich, Geld, mit, über Geld haben wir nicht diskutiert.
Mir war das egal. Mir war eigentlich wirklich wichtig, bringt meine Songs an den Markt oder gibt mir die Möglichkeit, diese Plattform zu haben, dass die Leute selbst entscheiden, ob es gut ist. Und wenn dann es nicht gut ist oder es nicht diese Zahlen gibt, dann sage ich, okay, kacke, kacke gelaufen. Aber ich hatte nie die Möglichkeit und ich glaube, das hat mich extrem enttäuscht oder da war ich halt sehr traurig, weil eben davor hat es funktioniert, dann haben sich auf einmal die Richtlinien geändert, dass man irgendwie nicht eine Ansprechperson hat für diese Playlist-Pitchings, weil jeder irgendwie da gelistet werden wollte.
Ja.
Dann musste das ein bisschen anonymer gehalten werden und, glaube ich, so irgendwie war das keine Freundewirtschaft.
Es wurde irgendwie voll intransparent dann schon.
Genau. Und das hat mich dann damals dazu sozusagen, da war ich dann einfach ein bisschen traurig, dass ich da halt nicht diese Reichweite, eben das nicht diese Möglichkeit bekommen habe. Und aber du hast voll recht. Eigentlich ist es ja so, dass man sich heutzutage, glaube ich, ein bisschen was aufbaut und dann ein Major-Label dir finanziell hilft und eigentlich schaut, okay, hier gibst du, hier hast du die Ressourcen, let's go, lass uns sehen, wie weit wir es treiben können. Und du musst aber eigentlich viel machen. So, das voll. Denkt man sich gar nicht.
Voll. Ja, es war einfach ernüchternd. Es war ja für mich auch ernüchternd.
Voll.
Also ich habe dann glaube ich, öfter auch zu den Leuten gesagt, zumindest habe ich mir gedacht, vielleicht hätte ich es auch öfter sagen müssen, wir sind zwar dann beim Major-Label, aber wir arbeiten gemeinsam wie ein Independent-Label, wie ein kleines, unabhängiges Label. Wir nehmen das Budget, das wir von dem Label bekommen. Wir nehmen auch die Möglichkeit, dass Presseaussendungen gemacht werden, dass es im Radio gepitcht wird und. Das sind alles cool. Wissentlich aber, dass wir da wenig Chancen haben, weil wir immer noch in Österreich sind und wir haben das Problem, dass in Österreich immer noch viel zu wenig österreichische Musik im Radio gespielt wird, dass die Medien... Wir haben eine extreme Medienkonzentration in Wahrheit, also zwischen diesen ganzen Magazinen, da sind eigentlich nur zwei, drei Unternehmen dahinter und die pushen halt auch nicht österreichische Artists leider. Das ist ein Problem, das wir haben.
Ja, das habe ich hier oft gemerkt.
Und da kann das Label noch so viel Presseaussendungen machen und alles probieren. Wenn wir hier aber trotzdem weiterhin nur MusikerInnen aus Amerika und England pushen, dann werden Österreicher halt es immer schwieriger haben. Das habe ich dann erst mit der Zeit gemerkt. Das pisst mich heute noch an. Es ist immer noch, ich höre Radio im Auto und ich denke mir immer noch, wieso ist da nicht Schemas neueste Single drinnen? Wieso ist da nicht Marco
drinnen? Ich auch.
Es gibt so krasse Artists. Hör dir die Folgen an, die ich jetzt gerade rund um den ESC bei mir mache. Ja? Die ganzen Artists, die jetzt im Motox sind in den letzten 5 Folgen. Jeder davon müsste im Radio sein. Jeder und jeder muss die ganze Zeit im Radio sein. Und dann kann immer noch Justin Bieber kommen. Mag ich auch, bin ein Fan. Voll. Aber Belieber hat man früher gesagt. Ich bin auch ein Belieber. Aber also trotzdem glaube ich, dass unsere Leute halt auch ein bisschen den Platz verdienen.
100%.
Das waren so lauter ernüchternde Sachen. So ein Major hat nicht, und ich weiß, dass bei mir im Label mein Geschäftsführer damals auch gekämpft hat, dass wir besser auf Spotify platziert werden, besser in den Radios platziert werden. Also alle haben es probiert, aber die Möglichkeiten waren nicht ganz da. Plus, was du schon sagst, dann hast du lauter Leute. Und du kannst ja nicht erwarten, dass in einem Team automatisch jeder auch deine Musik peilt und wirklich 100%, versteht.
100%, ja.
Aber eigentlich wäre das die Aufgabe gewesen. Also ich verstehe auch, dass man dann enttäuscht ist halt ein bisschen.
Sicher, aber wie gesagt, ich sehe bei keinem irgendwas Böses. Jeder hat sein Bestes gegeben und hat das Beste versucht. Aber jetzt denke ich mir halt, ich würde es mir nochmal überlegen, wenn ich jetzt irgendwie was unterschreiben oder machen würde, würde ich es anders machen einfach, weil...
Würdest du heute den Deal nochmal unterschreiben?
Jetzt, heute, also...
Wenn du jetzt mit dem Schema sprichst, der kurz vor Unterschreiben steht,
also,
würdest du ihm sagen, ich
hatte ja paar Sachen, ich wollte ja auch damals durch diesen Deal, den Leuten, die um mich rum waren und den Produzenten und den Engineers, ich wollte denen was zurückgeben. Das war auch so ein bisschen mein Ziel, weißt du, weil du hast ja ein gutes Budget gehabt für die Musik und so.
Mhm. Also die Leute, die dich eigentlich so ein bisschen für fast nichts supportet haben, die für die Beats gemacht haben, dass du denen noch ein bisschen Geld geben
kannst. Genau, das hat mich dann, das war für mich dann so dieses, okay, oder wir waren ja auch durch Sony, also es war ja schon noch ein paar coole Sachen, auch dass wir in einer Villa in Kroatien waren und so. Also es gab ja ein paar Sachen, die ich cool fand, wo ich das einfach ein bisschen zurückgeben konnte, deswegen ich würde schon.
Also der Villa in Kroatien war es ja über Sony, um dort
voll
Musik zu machen.
Voll, genau.
Stimmt, ich erinnere mich. Voll. Ich erinnere mich, da waren eh auch PMC war dabei, oder? Und PMC war das nicht PMCs PMC, erster Urlaub
Stanic
oder so?
War dabei, Eschi. Ja. Doni, Semko hätten auch mitkommen sollen, aber die hatten Corona. Eben Corona hat das versaut.
Ich habe zu früh gekündigt.
Haji war dabei.
Da wäre ich auch gerne dabei gewesen.
War noch dabei. Und MCL, hey, kann ich den vergessen? MCL war aber den hat es leider schlecht erwischt, weil der hat nach ein, zwei Tagen ging es ihm gar nicht gut und der war die ganze Zeit im Zimmer. Hatte Orgelbauchschmerzen, das war leider ein bisschen blöd für ihn. Aber sonst eben diese Möglichkeiten, die wir hatten, waren ja cool. Wie gesagt, mit Geld oder Ressourcen, sage ich jetzt mal, kannst du viel machen, aber deswegen würde ich sagen, ja, weil die Erfahrung war cool, aber jetzt in der heutigen Zeit würde ich es mir fünfmal überlegen und würde es sehr, also die Konditionen müssten so krass sein, dass ich da was unterschreibe, weil ich mir einfach denke, du kannst so viel schon alleine machen, überhaupt Social Media ist so schnelllebig und so, aber gibt dir auch gratis so viele Möglichkeiten, dass du viral gehst und dass du dir was aufbaust. Deswegen, bin ich voll auf self-made so mittlerweile.
Jetzt weißt du halt, was du alles selber machen kannst.
Voll.
Ich habe kennst du den Alex? Alex oder nix?
Ja, sicher.
Ich liebe den.
Mhm. Ja. Der ist also, top, der macht das Bombe.
Es ist krass. 100%. Mit dem habe ich damals auch gesprochen über einen Deal und habe mit ihm auch einen Workshop gemacht und er hat damals schon gesagt, er ist ja auch so in meinem Alter eher, also war ein paar Jährchen älter als du, er hat damals schon zu mir gesagt, hey, cooles Konzept, das wir ausgearbeitet haben und wir haben unseren Tag dafür genommen. Aber er hat das Gefühl, alles, was da jetzt rausgekommen ist, in dieser Vision und in diesen Zielen und da, wo er hin möchte als Artist, diese Schritte kann er selber machen. Und dann habe ich zu ihm noch gesagt, hey, kein böses Blut, also ich habe mir gerne die Zeit genommen, um mit dir zu arbeiten, weil ich feiere das. Wenn du glaubst, du kannst es selber machen, probier, mach. Und wenn du dann sagst, nein, du bräuchtest doch da und da und da Unterstützung, dann reden wir nochmal.
Okay, nice.
Und er ist rausgegangen und er hat es selber gemacht. Also es hat geklappt ohne dem Label. Und das habe ich auch respektiert. Das war ja auch in Ordnung. Natürlich hätte ich gern mit ihm gearbeitet und ich wäre gern der gewesen, der ihm zu dem Durchbruch verholfen hätte oder wie auch immer. Das ist ja ein bisschen eine Ego-Geschichte, die du als A&R auch hast. Und persönlich möchte ich gerne mit Schema gesigned haben und Schema geht durch die Decke. So, ja. Klar, aber auf der anderen Seite natürlich war mir auch bewusst, hey, wenn du diese Dinge wirklich selber schaffst, dann macht das Sinn. Und dass du diese Learnings jetzt hattest, dass du weißt, die und die und die Schritte. Ich sehe bei dir ein paar Ähnlichkeiten, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, wie bei ihm damals, dass du diese Sachen jetzt selber machst. Du probierst alles Mögliche aus, du bist fleißig, bleibst dran und dann funktionieren auch noch Dinge.
Und dann ist es natürlich das Beste.
Du kommst auf Hacks, die du mir gezeigt hast letztens, als wir uns getroffen haben. Das ist doch krass, das ist doch gut. Und dann kannst du aus einer ganz anderen Position dir überlegen, mit wem du zusammenarbeiten möchtest, mit welchem Label oder welchen Personen. Weil du
hast ganz anderes Standing, genau.
Voll. Und du auch weißt, was du machen kannst und was du brauchst.
Safe, 100%. Das habe ich mir auch gedacht, weil damals hatte ich auch gar keine Verhandlungsbasis. Es war eigentlich so, das nimmst du oder du nimmst es halt nicht, weißt du. Und es war halt jetzt, wenn du was aufbaust und irgendwie auch die Zahlen mehr für dich sprechen, was vielleicht noch jetzt nicht ganz der Fall ist, aber es geht in eine bessere Richtung, kannst du auch ganz anders verhandeln, wenn dann sowas ist, finde ich, auch konditionstechnisch. Und ich finde, er macht das ja top, er hat das eh gut gemacht. Und ich würde es genauso machen eigentlich. Also, dass man da einfach alles auf eigene Faust macht. Und ich finde, Learning by Doing ist das Beste. Also, ich habe es auch gemerkt am Anfang, oft ist man so, dass man nichts postet oder ist das peinlich oder ist das cringe oder ist
das,
keine Ahnung.
Ja, das habe ich dir ja gesagt. Ich habe jedes Mal, wenn ich poste oft mehr von meinen Gästen, ist auch gut natürlich, weil meine Gäste haben auch was zu sagen. Aber so cringe immer sich selbst.
Man denkt ja voll, aber ich finde dieses Learning by Doing, weil Leute schauen sich die Reels an und nach einer halben Stunde weißt du nicht mal, was für ein Reel du geschaut hast. So. Ja. Es gibt natürlich manchmal irgendein lustiges Reel, das dir im Kopf bleibt, aber du weißt gar nicht mal, was du gesehen hast. Und deswegen denke ich, es ist egal, man soll einfach sich trauen und wenn es einem nach einer Woche nicht passt, dann weg. Dann kannst du es ja noch immer löschen, aber du hast es gepostet so.
Ja.
Also ich denke, das Beste ist Learning by Doing und dann checkst doch mal Hacks, checkst doch mal Sachen, wie sie funktionieren, merkst doch mal vielleicht beim Editing, könnte ich eigentlich vielleicht so machen, kommt noch cooler. Mhm. Das habe ich davor nicht gemacht, deswegen vielleicht geht es auch ein bisschen besser jetzt.
Du bist ja generell immer, ich glaube, das merkt man auch, wenn man jetzt diese Folge sich anhört, ein sehr du bist schon positiv. Also auch wenn dich etwas anpisst, dann sagst du immer, dann bist du auch immer, versuchst auch immer die andere Person zu verstehen und sagst, okay, hey, das und das pisst mich an, das nervt mich. Aber gut, das ist auf die andere Seite. Also bist du nicht gleich auf entgenervt für immer und sagst jetzt irgendwie, die Freundschaft ist vorbei oder was auch immer. Aber dein Deal war irgendwann zu Ende.
Voll.
Wie lief das? Dann 6 Songs released und dann hast du dir noch erhofft, dass du da auch noch weiter...
Ja, ich habe schon gemerkt, also weil ich bin ja nicht doof. Ich habe meine Zahlen gesehen, dachte mir so, okay, ich will mich jetzt nicht weiter signen. So.
Gab es denn so ein Abschiedsgespräch auch?
Ja, oder? Nuri, auch von meiner Seite, schöne Grüße, Nuri. Wir haben uns einfach irgendwo in ein Restaurant gesetzt, haben was getrunken, was gegessen. Er hat es mir chillig erklärt. Er hat aber auch voll nett auch gesagt, damals, ich habe das Sony-Studio, damals passiert, da gab es im Büro, hatten sie so ein Studio und da durfte ich quasi trotzdem noch 1-2 Jahre lang danach immer wieder das benutzen. Cool. Das war super geil.
Cool.
Er hat gesagt, wenn ich irgendwas brauche, wir konnten immer in Kontakt sein. Wir haben uns auch, glaube ich, danach, vor ein paar Jahren, jetzt haben wir uns auch wieder kurz gesehen, da war jetzt ein Doni-Studio, ein bisschen gequatscht. Dann hat er mir auch einmal irgendwie ein Artist gegeben, wo ich quasi für sie ein bisschen geschrieben habe, weil ich habe auch ein bisschen Songwriting so ab und zu gemacht. Und also es war alles im Guten, ist zu Ende gegangen. Natürlich bist du enttäuscht und natürlich denkst du, scheiße, und wie machst du das jetzt? Aber ja, wenn eine Tür sich schließt, öffnet sich die neue, jeder kennt den Sprichwort, aber es ist halt so. Ja. Es schließt sich, es war ein gutes Kapitel. Ich misse das nicht, aber ich vermisse es auch nicht. Und deswegen hat das gepasst so. Kurz war ich enttäuscht, aber ich habe dann weitergemacht und ich hatte dann irgendwann, weiß nicht, also ich bin jetzt 27, werde jetzt bald 28, ich hatte mit 24, 25 so, hatte ich dann schon eine Down-Phase. Ich habe gemerkt, okay, jeder macht so sein eigenes Ding, Leute leben sich auseinander, hier Streitigkeiten da und irgendwie so, ich habe halt sozusagen nie, wie soll ich sagen, ich habe keinen Anschlusspunkt mehr gehabt, okay, mit denen mache ich jetzt nur Musik oder denen, sondern ich habe gemerkt, okay, jeder macht so sein Ding. Und das mit Sony läuft nicht mehr und irgendwie habe ich so eine kleine Depri-Phase gehabt.
Hast du dann überlegt, aufzuhören?
Jein, also ja, schon, aber es waren halt flüchtige Gedanken. Ich habe noch nie so wirklich lange drüber nachgedacht. Ich war so kurz, du bist dann, weiß nicht, rauchst am Balkon eine Chick oder bist halt irgendwo kurz, weiß nicht, am Sofa oder was auch immer und chillst und siehst deine Zahlen, denkst, oh mein Gott, wieso geht das nicht, wieso läuft es nicht und bla bla. Und dann bist du natürlich kurz Depri, aber dann, wenn ich kurz daran denke, aufzuhören, ist am nächsten Tag, als diese ganze Inspiration, die kommt ja nicht von nichts. Und ich dachte, mit was soll ich aufhören? Auch wenn ich es nicht schaffe, Musik, warum soll ich damit hier aufhören? Und irgendwie dieser Gedanke, aufzuhören, war so klein immer, dass ich den nie zulassen wollte. Ich hatte jetzt schon kurze Gedanken, aber ich habe die nie wirklich zugelassen. Also ich konnte nicht zulassen, weil einfach die andere Seite von, okay, ich will das schaffen, ich will das machen, ich will Musik machen, die ist so groß bei mir, dass es einfach wirklich flüchtige Gedanken sind in sehr tiefen Phasen meines Lebens, dass ich mir dann denke, okay, sollte ich vielleicht oder vielleicht kurz durchatmen und nicht Musik machen, eine Woche vielleicht oder zwei, aber das war so schon, also ich kann das nicht, besonders ich bin auch so oder generell meine Familie ist so, egal wie scheiße der Tag ist und wie kacke, am nächsten Tag wachst du auf, ein neuer Tag und du bist mit einer ganz neuen Energie da. Also es gab nie dieses jetzt gebe ich auf. Aufgeben ist so nicht so ganz gern gesehen bei uns. So. Egal, ob es im Studium ist, dass ich gar keine Lust habe oder meine Matura oder ich weiß nicht. Man zieht durch, egal wie kaputt man ist. Und das ist so ein bisschen eine Mentalität von meiner Fam auch oder die ich habe und deswegen nicht. Aber ich war oft schon 24 oder 25 bis ich 26, fast 27 war, ich war schon sehr down. Also ich habe mir zwar da zu dieser Zeit auch, weil eben, wie soll ich sagen, ich gemerkt habe, okay, alle leben sich auseinander oder beziehungsweise viele machen auch ihr eigenes Ding, habe ich mir auch gesagt, ich mache wieder mein eigenes Ding. Ich mache
es wieder damals. Fragen, also im Endeffekt bist du ja dann in einer Phase, dann du hattest, wir haben die Geschichte, die wir jetzt gerade erzählt haben, ist auch so ein bisschen, du bist ein Teenager und hast so einen kleinen lokalen Hype. Das ist einmal eine Bestätigung.
Ja.
Dann kommt ein Major-Musiklabel zu dir. Es war eine Zeit, wo ein Major viel gesigned hat, aber das ist auch neu. Davor haben Major-Musiklabel keine Künstler gesigned.
Voll, das war voll neu, ja.
Das heißt, du bist ein Teenager, hast einen kleinen Hype. Ein Major-Musiklabel kommt, nimmt dich unter Vertrag. Bis dahin geht alles bergauf.
Ja.
Und dann auf einmal fängt es an, dass es ein bisschen schlittert. Es wird ein bisschen kurvig, es wird ein bisschen, der Weg ist nicht mehr gerade.
Die Zahlen sind nicht.
Zahlen passen nicht. Dein Team ändert sich. Du erreichst nicht, was du erreichen wolltest. Der Deal läuft aus. Jetzt hast du das Gefühl, alle um dich herum machen eigene Projekte. Du hast jetzt nicht mehr so ein Team. So habe ich es jetzt wahrgenommen.
Ja, so habe ich mich halt so gefühlt, bis das war.
Und dann stehst du am nächsten Morgen auf und sagst, okay, Krone richten, weitergehen? Oder wie?
Safe. Was war dann? Ich habe da einfach gedacht, okay, was hat mich denn so motiviert, als ich damals, also weil ich habe damals dann überlegt, wie habe ich eigentlich Musik gemacht und begonnen. Ich habe ja auch dieses USB-Mikrofon von meinem Bruder, was ich erzählt habe, genommen und auch so wieder verschoben, die Spuren und so, und habe damals so begonnen, meine ersten Songs gemacht, YouTube-Beats genommen, ohne zu kaufen, einfach so selber gemacht, rausgehauen. Und dann habe ich mir gedacht, das war eigentlich so cool, weil ich hatte alles in der Hand. Ich konnte releasen, wann ich will, ich konnte machen, wie ich will. Und dann habe ich mir gedacht, wieso mache ich das nicht wieder? Jetzt kann ich mich noch besser aufnehmen, dank PMC, danke mein Bro. Er hat mir beigebracht, wie man sich aufnimmt selber und wie ich das bisher so mit den Spuren mache und so. Und dann habe ich mir so gedacht, warum mache ich das nicht gleich nur besser und mache mir ein Studio ein eigenes. Und dann habe ich irgendwie durch diesen Gedanken habe ich wieder so voll Hoffnung geschöpft, habe ein bisschen rumgesucht.
So eine ganz neue Freiheit auch wieder, oder?
Voll,
das fühlt sich so ganz anders.
Voll, das hat mich ja so motiviert, dieses, stell dir vor, du kannst so viele Songs machen, wie du willst und du haust sie raus. So, das war so mein Anspruch oder...
Keine Strategie, keine Leute, die irgendwas erwarten, niemand, von dem du abhängig bist, also niemand, auf den du warten musst.
Safe.
Einfach ein Studio und einfach machen und
voll.
Ohne dir vielleicht selber auch was zu erwarten.
Genau, das war so, das hat mich dann irgendwie dann voll motiviert wieder. Dann habe ich irgendwie in der Zeit, weil ich hatte eine Session ausgemacht mit Stanic, schöne Grüße an meinen Bro Stanic.
Liebe Grüße, Stanic.
Und wir haben dann auch geredet über die Thematik, weil er hat auch irgendwie so ein bisschen gerade nicht so eine leibernde Phase gehabt und hat auch nicht so viel Musik gemacht. Und ich habe dann über dieses Studio dir geredet und er hatte eigentlich auch Bock. Und dann haben wir gesagt, Herst, machen wir doch einfach ein Studio zusammen. So, weil warum nicht? Und das war eigentlich so immer der Traum von Anfang an, einen Produzenten zu haben, weil Stanic ist Producer, nur dass die Leute das auch wissen. Und Ingenieur, also er kann beides. Er mixt, mastert und produziert und hat dann einfach gesagt, okay, komm, ja, wir machen das gemeinsam. In kürzester Zeit habe ich dann versucht, auch, glaube ich, Doni hatte auch ein paar Studios gefunden über Willhaben und habe das dann gesehen und wir haben immer wieder gesucht und dann habe ich ein Studio dann, ich weiß nicht, ob es von Doni war oder selber, ich glaube aber, da war irgendwie so ein Zusammenspiel. Auch schöne Grüße an meinen Bro Doni, ich muss hier jeden grüßen natürlich.
Liebe Grüße an Doni Balkan auch von mir.
Und
Mensch. Aber dann habt ihr zu zweit dieses kleine Studio jetzt... in Wien.
Weil eben ich mir dachte, wenn ich das jetzt nicht gleich mache, dann verfliegt der Gedanke. Ja. Kennst du das ja? Okay, machen wir. Ja. Und dann passiert.
Und auch einen Raum zu finden. Ich meine, du hast wirklich, ich war bei dir.
Ja.
Das ist cool. Cooler Raum.
Aber klein.
Mittlerweile, es ist ein kleiner Raum, aber mehr brauchst du doch nicht.
Dann
Was brauchst du denn? Also da hast du alles drinnen. Du kannst Lärm machen, du kannst Musik machen.
Voll.
Nicht, dass deine Musik Lärm ist, aber du kannst auch Lärm machen.
Sicher. Laut sein, alles.
Bis spät in die Nacht und du kannst aufnehmen. Also so einen Raum zu finden.
Das ist cool.
Ich glaube, der Preis ist auch okay, den du mir genannt hast.
Voll.
Mega. Es ist doch mega. Und das gibt dir diese Freiheit, das alles umzusetzen.
Voll. Und das war eben das Glückliche dran, dass er dann Bock hatte. Wir haben schnell gefunden. Und dann haben wir halt am Anfang, weißt du, unten alles war mit Schaumstoff und du bist halt dort, kein Internet, kein Nix. Ein Tisch, Laptop und irgend so ein Licht oder dieses Lagerlicht, was du da hast. Es war echt lustig am Anfang und auch jetzt ist es super cool, aber wir haben es halt jetzt noch aufgepeppt. Du hast es ja eh gesehen, auch so mit diesem bisschen Grün und
toll.
Mit den ganzen, weiß nicht, Absorbern, die jetzt so die
kleiner
cool
Kühlschrank
ausschauen. Kleiner Kühlschrank natürlich. Ja. Damit
Bierchen ist parat.
Natürlich muss da sein, sonst macht es ja keinen Spaß. Und war dann extrem irgendwie auch Glück, weil wie gesagt, wie ich vorhin sagte, diese eine Tür, die sich schließt, öffnet sich eine neue, jetzt hat sich eine Studiotür geöffnet, Gott sei Dank. Und es passiert halt immer was und das hat mir halt wieder neue Hoffnung gegeben. Da haben wir auch dann Gas gegeben und haben dann in einem Jahr, glaube ich, fast 18 Songs released.
Ich wollte gerade sagen, das ist ganz krass in den letzten Jahren, was für ein Output du hattest.
Boah, wir haben nur Gas gegeben.
So viele Songs released. So, was war da, das war, also eigentlich wollte ich dich fragen, aber jetzt, was ich spüre, ist einfach, okay, du hattest einfach eine neue Freiheit und Bock, Musik zu machen und einfach alles rauszuballern, weil dann sieht man ja eh, wie es funktioniert und was funktioniert, aber in erster Linie kannst du dich halt ausnehmen. Also es ist richtig geil, es sind richtig geile Schmankerl, wie man sagt, in Wien halt dabei, auch bei deinen Songs. Also
voll, danke dir.
Für jeden
danke.
Was, glaube ich, weil es sind doch unterschiedliche Facetten, die du da wieder zeigst.
Ja, ja.
Keine Strategie, kein
gar
du
nichts.
Musst der und der sein, sondern einfach deine Musik.
Voll. Ne? Aber deswegen sind sie auch teilweise, weißt du, nicht so promoted, vermarktet worden, weil ich habe einfach mir gesagt, ich kacke auf das Ganze, ich hau das einfach raus, ich mach's, weil ich es kann und weil wir die Möglichkeit haben und dann haben wir gesagt, wir ballern die ganzen Songs raus und dann habe ich gesagt, später mache ich erst Marketing und es hat sich auch viel angestaut, dass ich das alles rauskriege. Das war für mich so wie, okay, ich will jetzt einfach mal Musik machen und raushauen, egal wie viele Klicks, wie viele Zahlen, was auch immer, mir war das egal, Hauptsache Musik und ich hau das raus und dann jetzt fühle ich mich viel besser. Jetzt habe ich das Gefühl, okay, es ist nicht mehr 1000 Songs in meinen Notizen, sondern es hat sich einfach, ich weiß nicht, fühle mich einfach, jetzt kann ich wieder starten. So. Der ganze Frust, der ganze Hunger, also Hunger ist noch da, aber der ganze Frust ist jetzt draußen, das Ganze, was ich aufgestaut habe, ist draußen. Und jetzt kann ich wieder neu mit klarem Kopf einfach beginnen und Marketing machen und.
Ja, ich kann es mir vorstellen. Das ist einfach mal jetzt ein paar Jahre wild in alle Richtungen geballert und alles rausgelassen, um jetzt dann durchzuatmen und zu schauen, okay, was mache ich als nächstes?
Voll.
Und auch, das ist auch in einer Selbstfindungsphase. Nuri hat mir immer gesagt, um herauszufinden, wenn du mit Künstlern arbeitest, um herauszufinden, wer jemand ist, ist es wichtig, zuerst herauszufinden, was jemand nicht ist.
So. Bam, weise Worte.
Ja. Weise Worte. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt so Pseudo-Podcast-Bro-mäßig gesagt habe. Aber er hat mir das erklärt, find mit den Leuten heraus, was sie alles nicht sein möchten, weil das ist oft leichter. Und das, was dann findest du mehr heraus, was jemand sein möchte. Das finde ich, macht bei dir auch Sinn. Wenn du alles wirklich einmal machst, worauf du Bock hast, ohne nachzudenken, dann findest du vielleicht auch heraus, okay, das hat mir besser gefallen, das hat mir nicht gut gefallen.
Voll, das war das Ziel. Ja. Ich habe mir dann alles so angehört, die ganzen Songs, und dachte mir so, okay, das auch wusste auch, welche Sachen ich vielleicht nicht rausgebracht habe, weil es eben vielleicht nicht so war, wie ich mich selber sehe, und weiß jetzt einfach, wenn ich das alles höre, in welche Richtung will ich eigentlich gehen, weil jetzt kann ich es mir auch anhören, jetzt höre ich mir diese 18 Songs an, dauert ja auch eine Weile, okay, das ist eher die Richtung, die ich feiere und die vielleicht nicht so, und das hat mir extrem geholfen, so, auch wenn es viel Arbeit war und nicht jeder die Möglichkeit hat, vielleicht nicht jeder kann sich aufnehmen, nicht jeder hat ein Studio, nicht jeder hat die Möglichkeit, mit einem Produzenten zu arbeiten, verstehe ich voll, aber braucht man gar nicht, also ich denke mir, wenn du es schaffst, irgendwie ein bisschen dich zu recorden, das kann man wirklich leicht hinkriegen, holst dir ein Preamp, ein Mac, kannst du dir alles für 200€ mitboxen, sogar checken, so kleine, also das habe ich schon gesehen, so ganz alles im Low-Budget, trotzdem cool. Und dann einfach aufnehmen, Skizzen aufnehmen und schauen, okay, welche Richtung gehe ich eigentlich, was mache ich? So, es hilft einem, finde ich, für die Findungsphase.
Ja, ich meine, ich habe jetzt noch geile neue Sachen von dir gesehen, wo du weißt, dass ich die richtig geil finde. Ja. Das ist wieder eine neue Musikrichtung von Dingen, also ich glaube, diese Richtung gibt so, zumindest bei uns noch nicht, im deutschsprachigen Raum.
Nicht, nein.
Und ich habe dir gleich, also du hast mir das gezeigt, ich habe dir gesagt, Alter, das musst du releasen. So, ich mag zwar auch so Sachen, gerade weil ich ja mag, wenn du singst und 90s-Style und Ding, aber ich glaube, du hast da etwas gefunden. Ich möchte nicht zu viel davon jetzt verraten, was im Sommer, aber ich freue mich schon, wenn du releast,
was
im Sommer
rauskommen soll. Ich bin gespannt, wie es ankommt.
Kann ich mir
gespannt.
Richtig gut vorstellen. Und das Social Media Game ist auch gerade on top. Du hast es richtig gut raus. Du bist fleißig, du haust raus. Du hast gecheckt, glaube ich, dass man das halt machen muss. Das ist part of the game, part of the job.
Voll.
Part of the, es kann Teil vom Hobby sein, es kann Teil vom Job sein. Das ist deine Entscheidung, aber es ist halt Teil davon.
Es ist Teil davon.
Ohne dem geht es halt nicht.
Jeder hat irgendwas im Job, sag ich mal, das er nicht mag. Und wenn es halt das ist, jetzt das Social Media Game, lieber als irgendwo im Büro rumhocken, wo ich das eh nicht ganz ertrage, weil ich einfach so ein ADHSler bin. Deswegen passt das wohl.
Also ich kann dir sagen, dass bei mir genau diese Reels, die ich hier veröffentliche, genau diese Reels, Leute, hasse ich am meisten an diesem Job. Ich hätte am liebsten, dass ich nur Podcasts veröffentlichen kann und ihr das nur euch anhört, selbst dass ich mir überlegen muss, was ich anziehe vor jeder Folge. Nur für diese Reels geht mir am meisten am Nerv. Aber es ist nun mal so, das ist Teil davon, weil es bringt mir auch nichts, wenn ich den Podcast mache und den nicht viele Leute hören. Ich freue mich, dass das funktioniert. Ich freue mich, dass die Zahlen wachsen. Ich freue mich, bei dir zu sehen, dass die Zahlen wachsen.
Danke.
Vielleicht etwas, was ich noch sagen möchte dazu ist, was ich richtig leibend gefunden habe und was richtig für mich nochmal gezeigt hat, dass ich schon ein gutes Gespür hatte für die Menschen, mit denen ich arbeiten wollte, ist, dass du dich bei mir gemeldet hast letztes Jahr und zu mir noch gesagt hast, hey Moet, wenn du irgendwann Bock hast, lass uns doch noch zusammenarbeiten.
Safe. Ich bin auch immer dabei. Das sage ich auch hier öffentlich. Wenn Moet Bock hat, sagt ihm Bescheid, dass er mit mir arbeitet und dass wir diese ganze Szene halt überrollen.
Das berührt mich wirklich. Ich habe dir eh erzählt auch, mein Sohn sagt auch zu mir und meine Frau, wenn ich über die Zeit bei der Musikbranche spreche, dann habe ich ein Feuer in den Augen. Und das ist auch so. Ich finde das krass, was wir damals gemacht haben. Ich bin richtig stolz darauf, wie wir mit wenig Budget uns durchgehustelt haben und versucht haben, wie wir alles rausholen. Und ich habe Regeln gebrochen, auch die Regeln, die ich beim Major-Label bekommen habe, gebrochen. Und niemand war mir böse. Ich habe versucht, was nur geht. Und das mache ich auch in meinem jetzigen Job und versuche auch jetzt andere Wege zu gehen. Aber da war schon noch mehr Leidenschaft dabei, weil ich Leidenschaft für Musik habe. Aber was ich noch mal krasser fand, ist, ich habe dir vor einem Jahr, als du dich gemeldet hast und das gesagt hast zu mir, wir haben uns einfach einen Kaffee getroffen, habe ich dir gesagt, ja, und ich werde dir zu dem und dem noch was schicken und werde mich zu dem und dem melden, habe ich dann nicht mehr ein Dreivierteljahr lang. Und in diesem Dreivierteljahr hast du schon, finde ich, Erfolge gefeiert. Du hast Social Media ging dein Game auf, ein paar Songs gingen wieder auf und ein paar Sachen. Und trotzdem, wir machen uns etwas aus, ich halte es nicht ein, du hast kleine Erfolge, Und trotzdem hast du zu mir gesagt, hey Mut, wenn du jetzt mit mir arbeiten willst, ist es okay. Und du hast zu mir dann auch noch gesagt, Mut, wenn du dich gar nicht meldest und ich komplett durch die Decke gehe, und wenn du da mit mir arbeiten willst, ist es okay. Und das hat mir schon viel bedeutet. Das finde ich krass. Ich würde dir das nicht empfehlen. Also selbst wenn ich Manager, würde ich dir sagen, halt dich fern von Blutsaugern, die nur kommen, wenn du Erfolg hast. Und ich würde das niemals machen, würde mir das nicht. Aber ich fand das wirklich, hat für mich einfach gezeigt, was für einen Charakter du hast. Und das ist auf menschlicher Ebene auf jeden Fall die richtige Entscheidung, war damals schon mit dir zusammen.
Das freut mich eben. Ja, das war, also dass ich auch kurz noch was dazu sage, ist einfach, weil du menschlich einfach, finde ich persönlich, ich habe dich ja kennengelernt, ich weiß, wo du drauf bist und ich habe einfach das Gefühl auch, wenn es irgendwann durch die Decke gehen könnte und ich dich dann noch dazu hole, einen jemanden zu haben, dem ich irgendwie vertraue, einfach von Grund auf, warum auch immer, manchmal hat man das einfach bei manchen Menschen und weil ich einfach weiß, du lernst schnell, du wärst einfach, wenn du etwas machst, bist du auch so ein Typ, du bist Feuer und Flamme, du machst das und du von mir aus bist du tief in der Nacht drin und versuchst da einfach dich zu erweitern, deinen Skill zu erweitern und was auch immer und ich habe einfach das Gefühl, dass du einfach in dieser Branche meiner Meinung nach der Richtige bist. Ich glaube, es ist einfach auch damals, ich glaube, da hattest du einfach viele Artists. Ich glaube, wenn du vielleicht nicht so viele Artists hast oder auch nur ein oder zwei dich fokussierst und einfach, weiß nicht, mehr in das, wie soll ich sagen, das Rad sich dreht und es einfach leichter dann geht nach einer Zeit. Ich glaube, dass du da auch noch viel mehr Spaß daran hättest und dann hast du auch diese Erfolge vielleicht, die man zusammen feiern kann. Ich glaube noch immer irgendwie, dass es so, dass du auch dafür gemacht bist, aber ist wie gesagt dein Gefühl und die Türen stehen offen. Wenn es nicht wird, egal, ich bin sicher, du findest egal wo dein Weg, 100%.
Ja, wenn jetzt all die Leute, die uns jetzt hier zuhören, wenn die aufhören, auf einmal Podcast zu hören, dann muss ich mir eine neue Passion überlegen neben meinem Job. So, das wäre eine Möglichkeit. Nein, das hat mich mega gefreut und es war jetzt auch kein Fishing for Compliments, also danke für deine Worte. Und wir werden ja sehen, es ist ja, solange ich die Möglichkeit habe und das ist auch ein Privileg, einfach so Leidenschaft zu verfolgen und nebenbei einen guten Job zu haben und nebenbei sich das Leben finanzieren zu können, ist das ja auch wenn es hart ist manchmal und wir diese 100 Stunden reinhauen, ich in meine Projekte, du in deine Sachen, aber du hast auch einen Fulltime-Job und machst nebenbei krass viel Content und dann auch noch krass viel Musik, ist halt, weiß ich schon, aber es ist trotzdem eine Freiheit, auch das machen zu können. Eine 100%. Entscheidung, eine Freiheit, auch wenn natürlich trotzdem man nicht unterschätzen kann, wie viel krasse Arbeit das ist.
Voll.
Und was ich vielleicht noch dazu sagen will, bevor wir unsere Abschlussrunde machen, die wir ja geplant haben, die Zeit beim Major Musiklabel war für mich extrem krass. Ich habe sie geliebt. Das war eine Zeit, natürlich, es war auch ein bisschen, ich war Single damals auf jeden Fall, Großteil war ich Single, war nicht verheiratet, hatte kein Kind. Ich habe dort in der Nähe gewohnt, aber es war für mich krass. Ich habe für meine Passion gearbeitet und auch die Leute, mit denen ich gearbeitet habe und die Firma, wo ich gearbeitet habe, das war schon cool. Ich bin schon mega gern, das war noch vor Corona, dass ich gestartet habe. Ich bin gerne hingegangen, habe mit den Leuten Kaffee getroffen, habe mich mit den Leuten auch privat getroffen. Also alles, was wir kritisieren und wo wir auch Sachen sagen, die nicht gepasst haben. Ich glaube, das kann jeder, mit dem wir gearbeitet haben, auch nachvollziehen. Aber das ist überhaupt nicht jetzt irgendwie böse oder assi gemeint. Das waren Leute, die sind mir, damals waren das für mich wie eine Familie, diese Leute, auch die Leute, mit denen ich in der Firma gearbeitet habe. Und auch wenn ich jetzt wenig Kontakt habe zu den meisten, ändert es nichts daran, dass es für mich eine der prägendsten und schönsten Phasen in meinem Leben war.
Kann ich gut verstehen, wirklich. Es war auch irgendwie auch cool. Es sah zumindest sehr cool aus. Halt, es war viel Arbeit, aber es hatte wirklich auch viele coole und positive Aspekte. Und man kann schon sagen, es war nicht langweilig.
Voll. Alles andere als langweilig.
Also deswegen, ich kann es voll nachvollziehen. Und für mich war es, wie gesagt, ich will es auch nicht missen. Also ich fand es cool, auf jeden Fall. Aber jetzt mit dem Mindset jetzt und was halt man für Möglichkeiten hat heutzutage, würde ich es einfach noch, will ich durchdenken, ob ich das so machen will. Ja. Und auch von der Position her, wo ich bin. So, ich finde, ein Major ist nicht schlecht, wenn du auch eine bessere Position hast, auch um zu verhandeln. So.
Das wollte ich nur gesagt haben, bevor wir jetzt zu etwas kommen. Und zwar haben wir uns überlegt, oder habe ich dir im Vorfeld gesagt, bitte überleg dir was. Die Top 3 schlimmsten Dinge an einem Major-Label.
Ja.
Die 3 schlimmsten Dinge, die dir passieren, wenn du mit oder in einem Major-Musiklabel arbeitest.
Voll.
Ich hätte gesagt, jeder von uns sagt abwechselnd, zuerst Platz 3, dann Platz 2, dann Platz 1. Und du darfst gerne anfangen mit deinem Platz 3 der schlimmsten Dinge, wenn man mit einem Major-Label zusammenarbeitet.
Okay, Top 3. Also für mich ist auf jeden Fall eine der Top 3, die Vorschüsse, dass man Schulden durch die Vorschüsse hat, dass oft Leute denken, okay, man kriegt das jetzt von Major Label, man hat das Geld und passt alles. Und man eigentlich gar nicht checkt, dass es eigentlich wie eine Art Kredit irgendwie ist, dass alles, was du dann auch einspielst, dass es halt zurückfließen muss und so.
Aber hast du das nicht gecheckt, dass das Geld, das du kriegst, auch wieder verdient werden muss?
Doch, aber ich denke, dass viele das nicht wissen und dass das viele einfach auch irgendwie, denen nicht gut tut, sag ich mal, und dass sie das einfach unterschätzen und dann hast du auf einmal eine große Summe bekommen, cool, aber vielleicht spielst du es nicht ganz ein und dann, okay,
ja, wie machst du? Also ich kann dir sagen, dass zum Beispiel, weil die Vorschüsse auch nicht unbedingt immer groß waren, die ich hatte,
ja.
Das Geld, also ein Vorschuss ist für alle, die es hier hören, das Geld, das ein Künstler bei einem Deal unter Umständen, je nachdem wie der Deal ist, bekommt. Ja, es kann sein, ich sage dem Künstler, du kriegst XY Euro, damit du dieses Jahr dich auf Musik machen konzentrieren kannst, eben nicht arbeiten gehen musst und aber trotzdem dein Leben erhalten kannst. Und bei jungen Artists, die vielleicht nicht viel Reichweite haben, können das einfach auch nur ein paar tausend Euro sein, mit denen du dir ein Jahr finanzieren musst, was schwierig ist. Ja. Und ich hatte vielleicht nicht, vielleicht ist es jetzt auch nur eine Geschichte, die ich erfinde, dass es Künstler gab, die dann die Hälfte vom Vorschuss nehmen und gleich einmal damit Substanzen kaufen, die man dann auch verkaufen kann, damit man ein bisschen mehr Geld macht. Ich sage nicht, dass das passiert ist, aber solche Situationen könnten ja entstanden sein. Also es ist wirklich schwierig, mit diesen Vorschuss. Und andere Künstler, die dann sich einfach nur mit dem ganzen Geld Klamotten kaufen, um sich gleich einmal geil zu fühlen und dann aber die restlichen 9,5 Monate, die das Jahr noch hat, kein Geld mehr haben und dann sagen, hey, mein Vorschuss ist weg. Ich brauche was Neues. Aber du musst irgendwie noch 17 Singles veröffentlichen. Voll. So, ja. Diese Situationen kann es halt alle geben.
Aber das ist eben das Schwere. Deswegen finde ich, das ist ein Problem, weil es einfach erstens vielleicht noch klarer kommuniziert werden könnte, vielleicht wird es das auch, und weil man, so blöd es jetzt klingt, vielleicht ist es nicht mal schlecht, die Vorschüsse nicht auf einmal auszuzahlen. Vielleicht wäre das nicht so schlecht für manche Künstler, dass man das so in Etappen macht. Weil
ein Gehalt ein bisschen. Ne?
So, aufteilt. Hast du so in alle 3 Monate kriegst du einen guten Batzen oder was auch immer.
Ja.
Und dann weißt du aber zumindest, du kriegst nochmal was und kannst nicht alles weghauen.
Ja.
Ich will nur sagen, es ist einfach negativ, weil einfach viele Leute nicht damit umgehen können.
Cool.
Und es wird meiner Meinung nach nicht oft immer klar kommuniziert. So ganz.
Ja.
Auch wie das dann wieder reinkommt, auch dass man checkt, okay, man macht Musik und wenn die gut gehen, super, aber du musst diesen ganzen Vorschuss, alles, was du da hast, ist eigentlich ein Kredit und du musst das zurück reinspielen.
Ja.
Das habe ich das Gefühl, dass viele einfach nicht wissen und das ist so ein bisschen ein negativer Aspekt, weil das müsste man, finde ich, noch besser handeln, weil ich glaube, auch von so Geschichten, dass viele Leute da in den Arsch gehen, auf gut Deutsch gesagt, und viele sich einfach da ein bisschen in Schulden und dann kommen doch Finanzamt und die haben das halt selber, glaube ich, nicht gut unter Kontrolle.
Vielleicht müsste man überlegen, dass man Artists ein bisschen ein Gehalt gibt.
Statt
von einem Vorschuss, oder? Voll. Ich meine, es ist für ein Unternehmen wieder teuer, weil dann hast du die ganzen Lohnnebenkosten. Aber vielleicht sollte man irgendwie überlegen, ob man so ein Konstrukt haben kann. Oder dass ein Künstler halt dir jeden Monat eine Rechnung stellen kann und du hast gleich einen Steuerberater auch für den Künstler, damit die jungen Menschen checken, dass sie die Hälfte jetzt erstmal nicht anrühren sollten, weil das Finanzamt wird sich noch melden.
Voll.
Und das sind lauter Dinge, die man... Ich habe was dazu passt bei meinen Top 3 Dinge. Das wäre eigentlich bei mir Platz 2 gewesen. Und zwar... Geld versus Liebe. Also aus meiner Perspektive. Also nicht, wenn du mit einem Musiklabel arbeitest, sondern in einem Musiklabel arbeitest.
Mhm.
Für mich war ein bisschen immer so die Liebe zur Musik im Vergleich zu, ich muss jetzt aber schnell auch finanzielle Erfolge erzielen. Das finanzielle Erfolge kann auch einfach nur Streams sein, auch wenn sie es noch nicht rentiert. Aber für mich war immer diese wirtschaftliche Kappe hatte ich ja auch oben, dass ich zu überlege, wie schaffe ich jetzt Zahlen zu erzielen. Um das vielleicht bei Künstlern, bei denen ich daran geglaubt habe, dass wenn die jetzt 4 Jahre lang jeden Monat einen Song releasen, wird es durch die Decke gehen.
Mhm.
Aber ich muss jetzt irgendwie in 3 Monaten schon was zeigen. Das war für mich so ein bisschen so eine Scheißsituation, weil ich verstehe, es ist ein wirtschaftliches Unternehmen und jedes andere wirtschaftliche Unternehmen wird auch sagen, hey, wir müssen uns irgendwie finanzieren, wir müssen Gehälter bezahlen, wir wollen Gewinn erzielen. Das sind einfach irgendwelche meistens alte, weiße Dudes, die irgendwo halt Anteile haben und Geld verdienen wollen. Das ist halt meistens so.
Leider, ja.
Und da musst du in dem Rahmen noch arbeiten und die zahlen ja auch mein Gehalt. Also ich habe ja auch eine Verpflichtung der Firma gegenüber.
Das stimmt.
Keine Liebhaberei. Das ist, finde ich, so eine schwierige Situation, wenn du wirklich passionate bist für dieses Thema, aber dann halt deinen Job machen musst und dann Leute gehen lassen musst, weil sie einfach die Zahlen nicht erzielen, obwohl du voll dran glaubst. Das ist so,
das ist
wahr in meiner Situation.
Voll.
Und das war
voll. 100%, also bin ich 100% bei dir, leider. Das ist eigentlich in diesem Zeitraum, das irgendwie erzielen musst, aber klappt doch teilweise nicht. Außer halt irgendwie das Label oder ja, das Major-Label glaubt halt wirklich jetzt voll an dich und an diese Künstlerentwicklung, aber ja.
Ja.
Ist halt nicht leicht.
Was wäre bei dir?
Bei Nummer 2 wäre bei mir, beziehungsweise, also einer von den 3 Punkten wäre, ich schaue nur kurz, welche mehrere.
Hast zu viele.
Ich habe eigentlich 4 Punkte deswegen, aber ich sage jetzt mal ein. Ich finde halt, was ich damals nicht so cool fand, ich finde diese Einnahmenaufteilung, also dieses die Konditionen teilweise, fand ich halt, wenn du ein Artist bist, der gar nichts vorzuweisen hast, jetzt von Reichweite und so, war mega kacke. Also ich habe ja wirklich, auch wenn ich vom Vertrag her schaue, ich hätte beim größten Hit nicht viel bekommen.
Mhm.
weil einfach meine Konditionen so Dreck waren. Und das, also blöd gesagt.
Ja, aber die habt doch noch richtig verhandelt, oder?
Ja, ja, du hast eh noch besser sogar verhandelt, aber es waren einfach nicht so krass, also eigentlich echt nicht viel. Und da habe ich mir dann gedacht, okay, das ist halt ein bisschen blöd, du brauchst halt wirklich eine sehr, sehr gute Position, um mit denen überhaupt über richtig gute Konditionen reden zu können. Und das finde ich ein bisschen scheiße beim Major-Label, weil dann hast du deine eigenen Songs, du hast größtenteils fast alle deine Einnahmen und dort redest du dann über ein paar Prozente, die du da kriegst, je nachdem, wie du stehst. Das habe ich nicht so cool gefunden oder das finde ich nicht so geil bei Major-Labels, aber verstehe ich auch, wie du es gerade sagst, wirtschaftlich gesehen, die müssen ja irgendwo sich absichern und das ist
sie,
eh klar.
Sie buttern ja auch viel Geld rein. Du musst wissen, prinzipiell ist fast jedes Geschäft, das ein Major-Label mit dem Künstler macht, für das Label ein Minusgeschäft. Also in den meisten Fällen geht gerade junge, noch unbekannte Artists, gehen in den meisten Fällen nicht durch die Decke.
Ja.
In den meisten Fällen recoupen sie das Geld sowieso nicht. Das heißt, in den meisten Fällen haben die Artists eigentlich Plus gemacht. Weil du hast das Geld bekommen, die Songs haben nur nicht funktioniert und du hast aber das Geld nicht recouped, aber du musst es ja auch nicht zurückzahlen. Du müsstest es nur, wenn deine Songs durch die Decke gehen würden und wenn du es einnehmen würdest, müsstest du es zurückzahlen, ansonsten halt nicht. Das ist halt das Ding. Aber mein Platz 3 eigentlich, also was ich mir aufgeschrieben habe, passt eigentlich gut dazu, das ist das, was für mich scheiße war, ist Hoffnung versus Realität für die Artists.
Ja.
Das ist schon, dass Artists eben, und das passt auch gut dazu, du hast diese Konditionen, in Wahrheit erhoffst du dir, dass du jetzt Erfolg haben wirst, dass du damit Geld verdienen wirst.
Voll.
Und die Wahrheit schaut dann aber ein bisschen anders aus, weil Major-Labels einfach so ein Image haben, als ob sie eine Gelddruckmaschine wären oder eine Stars am Fließband produzieren könnten. Aber du musst dir immer merken, die Leute, die da arbeiten, sind mit Herz dabei. Hoffentlich, also die mit denen ich gearbeitet habe, Mann. Aber ein Label hat diese goldene Formel nicht. Weil wenn ein Label eine Formel hätte, Stars zu produzieren, dann hätten wir viel mehr Stars.
So ist es. So
die
ist
haben
es.
Wir nicht.
So ist es. Und bin ich 100% bei dir. Und das war wie bei mir am Anfang. Diese Hoffnung und dieses Ganze und die Realität ist ganz anders. Also 100%.
Aber ich habe dir, ich hoffe, ich habe dir das gesagt. Ich habe das zumindest allen Artists mit sagen wollen, als ich gekündigt habe, mit denen ich gearbeitet habe, dass wenn ihr Verträge bekommt, neue irgendwo,
das für sie,
checkt sie gern mit mir.
Voll. Und das so, sie auch.
Jetzt weiß ich mehr. Also ich, wenn ich nicht auf der Labelseite bin, kann ich dir ganz anders helfen zu verhandeln.
Sicher, sicher.
So, dann weiß ich weiß ja, was für einen Spielraum es gäbe und wie man das ein bisschen optimieren kann, wo man vielleicht ein bisschen verhandeln kann und solche Geschichten.
Aber damals hast du uns auch irgendeine Agentur oder irgendwas genannt, wo wir die Verträge einschicken können. M begann das.
Mika.
Mika.
Music Information Center Austria.
Dass wir es da schicken, das auch als du noch dort warst. Du hast ja immer gesagt, hey, du warst immer eigentlich auf unserer Seite. Das war ja das Coole. Ja, das ist das Gefühl zumindest.
Ja. Na, war auch, ich war sicher mehr auf eurer Seite, als ich vielleicht sollte von dem aus. Aber eben mein Mentor Nuri war auch schon so. Er hat auch schon gesagt, so, hey, wir arbeiten mit Menschen zusammen und du kannst ruhig, wenn du den Menschen unterstützen willst, bleib halt fair. Natürlich kann ich nicht der Firma gegenüber hinterhältig sein, die uns diese Möglichkeiten gibt.
Voll.
Aber ich hätte wahrscheinlich brutaler verhandeln können, als ich es gemacht habe.
Es gibt sicher viele, sicher.
Ich habe dafür halt mit unserem Geschäftsführer verhandelt und versucht, für euch gute Deals herauszuholen. Weil ich schon wusste, dass das kleine Budgets sind. Aber es ist natürlich ein Scheißthema, da hast du schon recht.
Das stimmt leider.
Wenn du jetzt, du hast noch zwei Sachen, was wäre aber für dich das Schlimmste?
Das Schlimmste, ich sage dir, für mich das Schlimmste, was ich finde bei den ganzen Majors, ist, und das bleibt für mich immer, die Rechte an den Songs abgeben. Das ist für mich das Allerschlimmste, weil das ist so mein Baby immer. Und das habe ich früher auch gar nicht bedacht, aber jetzt weiß ich, okay, die Songs eigentlich, die ich auch bei Sony rausgehört habe, die gehören gar nicht mir. So. Die gehören denen.
Für so und so viele Jahre, oder?
15, 20, weiß ich, eine Zeit lang, aber du gibst trotzdem irgendwie deine Seele her, so ein bisschen, so das, was du geschrieben hast, das, was du gemacht hast. Und das ist eigentlich für mich als Künstler, aus künstlerischer Sicht, das Schlimmste, diese ganzen Rechte abzugeben. Und da glaube ich auch, egal welche großen Art ist, ich glaube, du gibst immer die Rechte ab. Das geht nicht anders.
Ja.
Also ich weiß nicht, ob du.
Ich kann mich nicht mehr erinnern. Ich hab dieses rechte Ding ist voll kompliziert. Ich habe das sogar unterrichtet, aber das ist jetzt auch schon wieder ein paar Jahre her, deswegen weiß ich es nicht mehr genau. Aber ab einem gewissen, also es gibt einen gewissen Zeitraum, so wie lange das dem Label gehört. Das steht im Vertrag von dir drin.
Ja, genau.
Voll. Wie lange das Label das auswerten darf. Aber wir haben ja verschiedene Urheberrechte und Persönlichkeits- und Schutzrechte in Europa.
Ja.
Die sind in Amerika anders als in Europa. Und ich glaube, von dem her gibt es einen gewissen Zeitraum. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob es 15 Jahre sind oder welche auch immer, das musst du nachschauen. Und nach diesem Zeitraum dürftest du all diese Songs von neu aufnehmen und könntest sie dann neu publishen. Das ist jetzt ein Hack, es wird kein Major gerne weitergeben, aber das kann ich dir sagen, weil deswegen gibt es ja immer wieder so Versionen von irgendwelchen Songs aus den 90ern, die jetzt remastered rauskommen. Weil die Artists quasi sie neu aufnehmen können und dann sagen, 2009 Version und dann wenn jemand auf Spotify schaut und sieht eine 2009-Version oder eine 1990-Version, wird er vielleicht die 2009-Version nehmen, weil die ist die neuere ist. Safe. Und dann, damit verdienst du wieder dein Geld damit, Voll. Weil du es neu rausbringen kannst. So, solche Geschichten.
Aber das hat ja auch, sorry fürs Unterbrechen, das hat ja auch Taylor Swift irgendwie, sie hat ja auch so ein Problem irgendwie und dann hat sie angeblich ihre Songs da aufgenommen neu. Ich weiß nicht, ob ich das richtig aufgefasst habe.
Aber sie hatte auch, glaube ich, voll die Gerichtsstreife.
Voll, die hatte sie ganz Thema, viel schlimmer und hat einfach alles neu aufgenommen und eben so wie du gerade sagst, dass man dann dadurch die eigenen Rechte behalten kann.
Voll.
Aber das ist das mit Remaster, das wusste ich gar nicht, auf das achte ich jetzt. Aber ist es dann wirklich teilweise die neue Stimme oder reicht es einfach, wenn man es neu mischt und mastert?
Ich glaube, du musst es einfach wirklich nur neu aufnehmen und das kann sich sehr, sehr ähnlich anhören und dann kommt so was. Ich bilde mir ein, da gibt es dann so auch so von, weißt du, so ERV und so diese Bands, neue Alben. Google es nochmal, bevor ich jetzt komplett, das ist jetzt ein bisschen Halbwissen von mir, aber damals wusste ich und es gab Wege, natürlich aber auch trotzdem nach einem längeren Zeitraum. Also so schnell geht's nicht.
Weil du es gerade sagst, weil ich immer auch bei, weiß nicht, so verstorbenen Artists, Michael Jackson oder so, immer so Remastered-Sachen gesehen habe und dann dachte ich mir so, kann es daran liegen, dass da irgendwie die Rechte verkauft wurde, dass es jetzt anders ist, dass die das jetzt remastern können?
Ich glaube, es kann solche Sachen geben, genau. So. Und das andere kann auch aber auch geben, dass die Leute, die die Rechte haben, weiterhin einfach neue Versionen raushauen, weil sie wissen, dass sie damit Geld verdienen.
Okay.
So, also die Leute, die Rechte haben, können auch sagen, ohne dass jetzt irgendwas ist, hey, ich hau jetzt eine 2020 Remastered-Version raus oder eine Christmas, weil Weihnachten kommt und dann kann das wieder hergeschenkt werden, so auf die Art.
Geil.
Okay. Ich fand, ein geiler Move war von Robbie Williams, dass er irgendwann vor ein paar Jahren zur Weihnachtszeit ein Album rausgebracht hat und das hieß Christmas Gift oder Christmas Present, irgendwie so.
Yeah.
Und dann habe ich mir gedacht, wie krass ist das, weil du gibst auf Amazon ein Weihnachtsgeschenk, findest genau dieses Album, Robbie Williams, volles Ding und ich glaube, damit ist er sogar, also er hat Platz 1 damals gegangen.
Das ist stark, das ist klug. Generell überhaupt diese Weihnachtslieder, die abgehen, damit Game Changer, da hast du jedes Jahr deinen Verdienst.
Ich sehe schon Schema EP im November, Weihnachtsgeschenk.
Ich habe sogar einen Weihnachtssong.
Also, siehst du?
Ja, ich habe einen Weihnachtssong, aber ich habe den nie so arg promotet, aber die ihn kennen, die feiern ihn komplett, die sagen, das ist der Song und was auch immer, aber ich denke mir das Gleiche, wenn du einen Weihnachtssong hast, der abgeht, das ist einfach Game Changer.
Probier es mit der neuen Schiene. Die neue Schiene, die wir jetzt schon erwähnt haben, die im Sommer kommen wird, probier die im Ende Herbst mit Weihnachten zu kombinieren. Stell dir vor, es wird doch geil. Ich kann mir so vorstellen, dass es in Clubs die Leute feiern, es ist Christmas Season gerade. Ich schwöre dir, ich glaube daran. Ich bin nur gespannt.
Das wäre wirklich lustig.
Ja, schauen wir mal.
Wenn ihr nur wüsstet.
Weil wir wissen ja, wenn du durch die Decke gehst, habe ich auch was davon, weil hast du immer einen Job für mich, hast du gesagt. Jetzt ist es auch im Podcast auch, nein, wirklich, probier mal. Ich fand das geil.
Und was ist dein dritter Punkt? Voll.
Mein Top 1 war, auch hier nicht böse gemeint gegenüber all den Menschen, mit denen ich gearbeitet habe, aber mein Punkt 1 war faule Säcke. Für mich war eins ein enttäuschendes Thema, nicht bei Kollegen und Kolleginnen, sondern bei den Artists. Ich habe manchmal, du hast oft, und ich glaube auch, dass es stimmt, du hast es erwähnt, ich hatte voll den Spirit und ich wollte Gas geben und ich habe Gas gegeben. Und manchmal habe ich das bei den Artists, mit denen ich zusammengearbeitet habe, voll vermisst. Alle hatten also nicht alle, aber viele hatten oft irgendwelche Annehmlichkeiten. Dann gab es irgendwelche Beefs, dann hat der eine gesagt, ich schlag dem anderen in die Fresse und bla. Und aber nicht einmal öffentlich, sodass ich das vermarkten könnte, sondern nur auf WhatsApp, sodass ich telefonieren muss, damit sie sich nicht in die Fresse hauen. Anstatt dass wir daraus News machen, so zumindest, dass es zu Promo dient. Dann will irgendwer das nicht, irgendwem passen die Fotos nicht, irgendwem so lauter Dinge. Irgendwer kriegt seinen Arsch nicht hoch, um Songs zu machen. Ich weiß mittlerweile, dass der kreative Prozess schwierig ist. Du kannst nicht auf Knopfdruck einen Song schreiben, wenn du voll den Druck und den Stress hast. Aber du musst es probieren, wenn es dein Job ist. Und ich hatte manchmal, wie gesagt, manchmal, das war einfach frustrierend, das Gefühl, ich habe diesen ganz argen Spirit und Bock, was zu machen. Und die Leute ziehen nicht mit. Die Leute haben die Erwartungshaltung, dass dieses Major-Label-Ding sie von heute auf morgen zum Star macht.
Das hatte ich auch oft leider. Ja.
Und ich sitze dann allein da, obwohl es nicht mal um meine Karriere geht. Es geht um die Karriere von anderen, die ich aufbauen möchte. So einfach, weil ich dran glaube. Voll. Und das war so ein bisschen so mein Platz 1, was mir damals am Sack gegangen ist. Was zu dem passt, was du auch sagst, dass ich mir jetzt richtig, richtig, richtig gut überlegen würde. Nicht nur im Musikbereich, auch in anderen Bereichen, mit wem ich eigentlich arbeite, wenn ich außerhalb von meinem Beruf, außerhalb von meinem Job, jemanden supporten möchte und unterstützen möchte.
Aber Dito, ich fühle es 100%, weil ich habe das auch oft gemerkt, diese Faulheit, dieser Nicht-Fokus auf genau den gleichen Drive und das, was du hast, das ist für mich jetzt mittlerweile merke ich, dass es absolut, ich hasse das. Also wenn jemand nicht den gleichen Drive hat oder mir sagt, ja Mann, ich bin zu müde, um ins Studio zu gehen oder na, machen wir ein andermal. Ich denke mir dann, ja, geh scheiße. Dann, okay, dann, was willst du werden? Willst du Couch-Potato werden? Was ist los?
So voll, so, ist es dann hör auf, mit mir so zu tun, als ob du eine Karriere aufbauen
willst. Genau, und dann irgendwann kommt wieder dieser kurze Hype, den jeder hat, weißt du, irgendwo wird es kurz draußen, ist ein bisschen Sonne, jeder ist ein bisschen besser drauf. Boah, ich habe Bock, ich habe diese Idee kommen oder was auch immer kommt. Deswegen, ich hasse das und jeder hat mal Phasen, wo es nicht so gut geht oder wo man mal Pause braucht. Aber ja, ich finde halt, wenn der Drive generell einfach im Gesamten nicht stimmt, dann ist das halt einfach extrem bremsend und das mag ich gar nicht mehr.
Also, du brauchst diese Zuverlässigkeit, oder? Dass du mit den Leuten, mit denen du arbeitest, mit denen du eng zusammenarbeitest, dass man da einfach Zuverlässigkeit hat.
Zuverlässigkeit und Kommunikation voll. Ich finde, Zuverlässigkeit ist so ein Punkt so für mein Leben, was ich gefunden habe. Das ist so ein Main Point. Das habe ich mir auch für mich vorgenommen, dass ich einfach auch, egal wann, zuverlässiger bin, wenn irgendwas ist, einfach weil es mir extrem wichtig ist. Mhm. So auch bei jemand anderem.
Eine Abschlussfrage, die ist so pseudo-therapeutisch, aber ich stelle sowas in die Richtung immer sehr, sehr gerne. Wenn wir jetzt wieder an den Schema denken, der Teenager ist, Nargila ist dein erster Hit auf YouTube, lokal zumindest funktioniert er ganz gut, Rap-Battles funktionieren, Leute kennen dich auf der Straße und der ganze Weg, der danach passiert ist, steht dir offen. Was würdest du dem Schema sagen? Was würdest du gleich machen? Was würdest du anders machen?
Gute Frage. Das Einzige, was ich ihm sagen würde, weil ich mir auch denke, ich habe durch den ganzen Weg, den ich gegangen bin, bin ich auch so zu diesem Mindset gekommen und habe auch gesehen, okay, Verluste und Niederlagen und Gewinne und ich weiß nicht, dass ich das alles erlebt habe, das hat mich auch zu dem gemacht, wie ich jetzt heute denke und bin, aber was ich sagen würde, und das würde ich eigentlich jedem sagen, hört auf, eure Songs die ganze Zeit auf WhatsApp zu behalten und released, macht, seid konstant, habt nicht, dass ihr mal ein, zwei Songs macht und die gehen vielleicht nicht so gut und dann lasst ihr das und dann habt ihr wieder viele Songs auf WhatsApp und dann zeigst du die zwar dem Freund und der Family und alle sagen, boah, das ist krass, das ist ein Hit, aber das juckt keinen, weil am Ende des Tages entscheiden die Leute da draußen, die den Zugang haben, und das ist eben alle anderen draußen, die entscheiden, ob was gut ist, ob was schlecht ist. So blöd es klingt, doch wenn ein Song super gut ist, am Ende entscheiden die das irgendwie, was dann gehört werden will oder nicht. Und meiner Meinung nach hätte ich damals, und das hätte ich mir gern geraten, einfach nach jedem Hype, nach jedem Song, der besser ging, weiter releasen, weiter da sein, weiter präsent sein. Also ich würde sagen, Consistency und releasen und nicht drauf hören, wie gut ist ein Song oder wie schlecht ist ein Song oder was ich auch oft gemacht habe, ist so lange gewartet, bis ein Song perfekt gemischt und mastered ist. Ich würde da eher wieder, das habe ich jetzt auch letztens gehört, nach dem Pareto-Prinzip gehen, dass man sagt, okay, man hat 20% Hustle und hat dafür aber 80% Ergebnis, dass man einfach sagt, man tut und macht so das Grundkonstrukt und tut und hat den Song und braucht nicht auf Perfektion gehen. Auch wenn jeder sagt, ich bin perfektionistisch, aber ich glaube, das ist teilweise, habe ich auch früher gedacht, aber es ist nicht teilweise nur perfektionistisch, sondern das ist das, was für einen selber, für das Ohr, einem auffällt. Mhm. Und das vergleicht man dann gleich mit Perfektionismus. Aber ich glaube, das ist einfach, mir fällt das auf, ich habe so oft gehört und das kann man noch besser machen. Aber am Ende des Tages merkt das keiner und das ist, es ist egal. Mhm. Es ist einfach wirklich egal. Es ist wichtig, dass der Sound und das Bild und also wie du performst und die Hauptvogels passen. Und wenn das der Fall ist, einfach raushauen und weitermachen und schauen, was das Feedback ist, um sich zu entwickeln. Weil das Feedback von den Leuten, damit kannst du dich nur weiterentwickeln. Mhm. Und wie wir vorhin sagten, je mehr Songs du hast, desto mehr weißt du, was du vielleicht nicht bist. Mhm. Und dann kannst du auch wissen, was du bist. Und deswegen einfach machen und nicht die ganze Zeit, ich werde das tun und ich würde sagen, weniger reden, mehr machen. Das wäre das Wichtigste und das würde ich mir raten. Aber sonst, man wird immer auf die Schnauze fallen. Das ist keine Regel, die dir für alles hilft. Man wird immer auf die Schnauze fallen. Das Wichtige ist aufstehen und weitermachen, denke ich.
Also weniger reden, mehr machen,
ja,
auch wenn man immer wieder auf die Schnauze fliegt. Sehr cool. Danke, dass du da warst, Shima.
Danke dir, Bro. Danke dir vielmals.